Click and Rush und Fums, Episode Nummer 14. Und das ist zweifellos eine ganz besondere, keine, in der wir über den normalen Alltag reden können oder sollten, sondern eine, die natürlich geprägt ist, wie so ziemlich alles im Moment, von Ausgangssperren, von zumindest ja, Aufforderungen, Social Distancing etc. etc. Aber, und das ist das Gute, das heißt ja, dass wir weiterhin für euch podcasten können, das Coronavirus ist überall und hat sicherlich, und das ist nie da gewesen, die aktuelle Lage unter uns Menschen verändert. Ich glaube, so viel ist sicher. Und das sorgt dafür, dass wir eben bei Episode Nummer 14 heute uns was Besonderes überlegt haben. Etwas, das vermutlich so weitergehen wird die kommenden Wochen. Ihr seid die Regie, ihr seid die Redaktion, das heißt, ihr wählt aus, was wir beantworten, thematisieren sollen etc. pp. Oder kurzum, das ist das Q&A, also Question and Answers. Das ist das, was wir für euch machen wollen. Und so machen wir das. Ich bin Ed Uli Hebel und mein Beisitzer ist Gott sei Dank gesund.
Ed Joachim Hebel natürlich. Und wer meinen FIFA-Track-Record verfolgt hat, der weiß, für mich hat sich überhaupt nichts verändert. Quarantäne ist mein Leben.
Also wir sitzen zusammen, das würden wir auch nicht tun, wenn wir Symptome hätten, das solltet ihr bitte auch nicht tun, das haben wir bei der letzten Folge schon gesagt, informiert euch bitte entsprechend, beispielsweise beim Robert-Koch-Institut und schaut einfach täglich, was da zu tun ist, ansonsten bleibt so gut es geht zu Hause und bleibt vor allen Dingen gesund, das schon mal vorneweg, den Appell werden wir sicherlich wiederholen und jetzt habe ich über 1,5 Minuten lang ein Intro gemacht, das so lang gar nicht sein sollte und wir legen los mit der ersten Frage, kam über Twitter von @diebell1893. Frage für die nächste Click and Rush und Fums. Wie sollte man jetzt weiterverfahren? Sollte die Saison irgendwann fortgesetzt, annulliert oder nach dem jetzigen Tabellenstand gewertet werden? Es wird in jedem Fall Verlierer geben, bin auf eure Meinung gespannt.
Ja, also ich glaube, das haben wir letztes Mal schon so ein bisschen angedeutet, oder bei diesem Live, das Wichtigste ist erstmal jetzt die Gesundheit der Menschen und dass wir diesen Virus so gut wie möglich eindämmen, diese Infektionskurve so weit wie möglich nach hinten verschieben und einfach ausdünnen, dass einfach nicht gleichzeitig viele Menschen krank sind. Es wird ein paar erwischen, das ist klar, es werden sich ein paar Leute anstecken, es werden wahrscheinlich sogar die meisten Leute anstecken, das Wichtige daran ist, dass es nicht alle auf einmal tun. Jetzt kommen wir zum Sport. Der ist natürlich absolut nachgelagert. Das heißt, die Lebensgrundlage muss erstmal gegeben sein für den Sport. Das heißt, alles andere ist erstmal zweitrangig. Und da muss ich sagen, natürlich ist es so. Da kommt dann vielleicht der innere Sheldon Cooper in mir raus. Wenn ich was angefangen habe, würde ich es ganz gerne zu Ende bringen. Das ist ja klar. Also wenn eine Liga ist angefangen, ich würde die ganz gerne zu Ende bringen. Ist logisch, klar. Wir haben alle sehr, sehr viel, wir haben Spiele geschaut, wir haben mitgefiebert, wir haben Spiele kommentiert zum Beispiel. Und jetzt kriegen wir am Ende des Tages kein Meister. Natürlich ist das nochmal unter der Prämisse, das ist nicht das Wichtigste momentan, aber wenn es dann irgendwann mal wieder Normalität geben sollte, dann wäre ich schon dafür, das zu Ende zu spielen. Dafür ist natürlich die Voraussetzung heute gelegt worden mit der Verschiebung der Europameisterschaft. Ohne das wäre es nicht gegangen. Und dann natürlich solche Spielchen wie Liga annullieren, Liverpool bekommt die Meisterschaft einfach geschenkt, keiner wird Meister, die Saison gab es einfach nicht. Davon bin ich kein Fan, ehrlich gesagt. Da sollte man dann lieber irgendwie einen Weg finden, das zu Ende zu spielen. Ob das dann natürlich wettbewerbsgleich ist zu dem, was in der ersten Saisonhälfte gespielt worden ist, das glaube ich, wage ich mal zu bezweifeln. Das Ganze wird wahrscheinlich sehr, 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 sehr enges Konstrukt da werden. Aber es ist mir lieber, ehrlich gesagt, als dann einfach zu sagen, ja, die Saison 2019, 2020 gab es nie. Liverpool hat nie diese Punkte gehabt. Oder man schenkt ihnen einfach den Titel. Dann zum Beispiel kommen natürlich, ich habe das schon gesehen, zum Beispiel Leeds und West Brom haben schon angekündigt, dass sie dagegen klagen wollen, sollten sie in Liga 2 bleiben müssen. Ist auch klar, dass die dann sagen, Leute, dann wollen wir auch dazu. Dann hättest du aber rein theoretisch da irgendwann mal 24 Mannschaften oder 22 oder 23 oder was weiß ich. Das kann es ja auch nicht sein irgendwo am Ende des Tages. Deswegen, ich glaube, dass einfach die Ligen versuchen sollten, das zu Ende zu spielen und dann einfach sehen, was passiert.
Also ich will auf die letzte Aussage, die ist so nicht gemeint, aber ich möchte es durchaus nochmal ins Bewusstsein rufen. Es wird nicht Verlierer geben, sondern ich glaube, es gibt nur Gewinner in der ganzen Geschichte, nämlich dann, wenn dieses Virus entweder so weit fortgeschritten ist, dass alle immun sind oder aber zumindest irgendwann dieser Impfstoff gefunden ist und es dann einfach weg ist und sozusagen der Gesellschaft nicht mehr schaden kann. Und das ist einfach das, wie du schon gesagt hast, das Wichtigste ist. In England wurde jetzt über Tage und Wochen eine Politik gefahren, die das Ganze nochmal, glaube ich, in England deutlich schwieriger macht. Die sind hinten dran, was die Kurve sozusagen betrifft. Wir haben ja so viel über exponentiellen Anstieg gelernt mit diesem Coronavirus wie in der gesamten Schulzeit nicht. Das bedeutet, so wie die hinten dran sind, die haben ja versucht, eine Art Herdenbildung ja, zu implementieren, dass dieses Virus schnellstmöglich ganz viele Menschen trifft, damit dann schnellstmöglich alle immun sind, was natürlich völlig verblödet ist, weil du einfach mal wieder die Risikopatienten vergessen hast und hochgerechnet mit bis zu 400.000 Toten kalkuliert hättest, was natürlich so nicht geht. Sprich, kann sein, dass in England das Ganze noch länger dauert. Es gibt ja, das können wir gar nicht alles durchdeklinieren, mehrere verschiedene Versionen und Varianten, wie man es machen könnte. Nummer eins ist, du kannst so, das war ja ein Vorschlag, den wir diskutieren sollten, das geht so nicht. Im Moment ist die Tabelle alleine schon mal nicht spielgleich. Du kannst also nicht abbrechen. Du müsstest, das wird nicht funktionieren. Ich glaube, da würden wirklich auch alle zu Recht sagen, wir müssen irgendwie schauen, wenigstens noch 1,5 Spieltage durchzuziehen, in der Hoffnung, dass es irgendwann mal geht und dann notfalls auch vor keinem Publikum. Okay, dann könntest du sagen, wir tun so, als hätte es die Saison nie gegeben, aus den besagten Gründen, schwierige Option. Ich halte das schon prinzipiell nicht für uncharmant zu sagen, gut, wenn es jetzt gar nicht gehen würde, dass man das nicht mehr machen könnte, sagen wir mal Mai als realistischer Wiederanstoß bis Ende Juni das durchzuziehen, ist möglich, glaube ich. Ich kann mir vorstellen, dass es schon irgendwo gehen würde bei Vereinen, dass die sagen, okay, den Pokal annullieren wir, das wäre, glaube ich, jetzt nicht so wichtig. Da muss man halt die Gelder bis dahin auszahlen. Die sind ja vermutlich auch schon eingegangen. TV-Gelder allen voran. Damit könnte man leben, aber ich halte es
für nicht. Ja, aber dann sagt wahrscheinlich der TV-Ausrüster wieder, hey, der sagt dann, hey, wir haben keinen Pokalsieger bekommen, wir zahlen aber dafür, meine Freunde. Was soll denn das? Dann musst du die
ja, wahrscheinlich... Ja, das, vielleicht müsste man dann auch irgendwie ein Blitzturnier, Final Four. Also da sind ja jetzt der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Aber was ich damit sagen will, ist, der Pokalwettbewerb ist mir erstmal relativ egal. Und ich glaube, damit könnten Zuschauer und auch Fernsehanstalten am ehesten leben, wenn das jetzt nicht so wichtig wäre. Aber prinzipiell die Idee zu sagen, alle bleiben drin und die drei kommen hoch, die jetzt aktuell in der Tabelle oder dann nach diesem gleichen Spielstand hochgehen, es wäre nicht uninteressant. So wie ich meine Gremien kenne, wird es nicht passieren. Aber prinzipiell wäre es nicht uninteressant. Das Ganze einfach ab jetzt abzusagen, um's kurz zu machen, keine Ahnung. Also was da den wirtschaftlichen Kreislauf, der dranhängt und so, das können wir, glaube ich, alle noch gar nicht abschätzen. Das kann einfach niemand im Moment. Das ist das, was spannend ist. Also allerlei kreative Lösungen sind gefragt, auch von euch gerne. Hashtag ClickRushFums, wenn ihr irgendeinen Vorschlag habt, wie ihr sagt, Mensch, das wäre doch super, dann können wir das gerne diskutieren. Ich wünsche mir jetzt einfach erstmal nur, dass das so schnell wie möglich rumgeht und dann vielleicht kann man irgendwie Mai oder von mir aus auch Juni anvisieren, um das Ganze zu machen. Ich wäre ehrlich gesagt nicht traurig, wenn die Europameisterschaft ganz ausgefallen wäre. Und die auch keine, also die sollen ja eine Schadensersatzforderung von rund 300 Millionen Euro verlangen, was natürlich völliger Wahnsinn ist für Ligen, die natürlich auch im Moment einfach nichts reinbekommen. Es ist echt schwierig. Fairerweise müsste man sagen, wenn es jetzt gar nicht gehen würde bis Ende Juni, dann muss man irgendwie schauen, dass man, also das zu annullieren, finde ich, vielleicht machen wir es mal total, ob schwarz oder weiß. Wenn du dich entscheiden müsstest, nach Spieltag sind wir 29 oder so, stopp. Und ich vergebe dann anhand dessen die Titel oder aber zu sagen, die Saison hat nie stattgefunden. Dann
das geht ja auch nicht. Also ich meine, du kannst ja jetzt nicht zum Beispiel sagen, ein Beispiel, ja, wir machen es einfach mal, ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt, ja, aber ich sage jetzt einfach mal, West Ham zum Beispiel hat ja alle Big Six Teams schon. Jetzt haben die natürlich 6 Spiele am Stück lang keine Punkte geholt, zum Beispiel. Ja, nur mal konstruiert. Ich weiß nicht, ob das so ist, war mit Sicherheit auch nicht so. West Ham hat ein ganz gutes Programm gehabt, ein ganz heftiges. Also so insofern, aber nehmen wir es einfach mal an. Dann haben die jetzt 6 Spiele am Stück verloren, theoretisch, ja, und stecken da unten drin. Jetzt sagen die natürlich, Alter, jetzt wären 4 Spiele gekommen, die hätten wir am Stück gewonnen, jetzt stecken wir da unten drin, jetzt müssen wir absteigen. Eine Saison ist dafür da, um eben 38 Spieltage zu haben, um eben solche Lücken auszugleichen, die der Spielplan so mitbringt. Dann sagen die natürlich schon, ja super, jetzt haben wir natürlich Pech. Dann sagt ein anderes Team, wie zum Beispiel Burnley, haha, wir haben jetzt 6 Spiele in Folge gewonnen, ihr Idioten, jetzt sind wir da unten raus, haben damit nichts mehr zu tun. Und so geht es dahin.
Das ist das, was wir letzte Woche schon besprochen hatten. Es wird natürlich unheimlich schwierig, gewisse Fairness herzustellen. Das
ist einfach nicht so.
Die Sache ist trotzdem die, und das gilt ja für Fußballer wie für alle da draußen auch, das ist einfach jetzt nicht so wichtig. Ich würde mir wünschen, vielleicht gibt es irgendwo eine Liga oder ein Konsortium von Besitzern, Clubchefs, wie auch immer, die einfach für jetzt beschließen, das, was reingekommen ist, geht ausnahmsweise mal nicht nach Tabellenplatz, sondern wir teilen jetzt einfach gerecht um.
Hans-Joachim Watzke gefällt das.
Das ist natürlich das Problem, wenn wir solche Vordenker haben wie den, der nur an sich und seinen Verein, was ja prinzipiell, das ist ja die Diskussion, führe ich seit Tagen auf Twitter mit irgendwelchen Leuten, den ich versuche zu sagen, versuch doch ausnahmsweise mal nicht zuerst an dich zu denken, sondern versuch doch ausnahmsweise mal den zweiten und dritten Schritt auch mitzumachen. Und dann wirst du sehen, dass es dir ebenfalls wieder gut tut. Und vielleicht mag das, wenn wir keine wettbewerbsfähige Liga haben, dann nutzt mir überhaupt nichts, dass Manchester City mit Scheichs aus Saudi-Arabien überleben kann. Das nutzt mir nichts. Das bringt mir einfach nichts. Oder Emiraten, um es genau zu machen. Das nutzt mir einfach nichts. Und deswegen ist es wichtig, dass auch die kleineren Clubs überleben. Vielleicht gibt es ja eine Art Solidaritätswelle. Ich sehe sie noch nicht. Also ich weiß da nicht, wie das zu operationalisieren ist. Aber es ist stockschwer. Die nächste Frage schließt an. Ich nehme die einfach mal mit rein. Über Instagram gekommen von Carsten Ramelow. Geiler Name. Wie bewertet ihr die momentane Situation aus Liverpooler Sicht? Schließlich waren sie ja quasi schon Meister. Aber eine Meisterschaft bei unvollendeter Saison würde wohl kaum jemand anerkennen. Und noch eine Anschlussfrage, wenn ihr Liverpool-Fan wärt, würdet ihr lieber eine Annullierung nehmen oder eine Meisterschaft ohne die Saison zu Ende gespielt zu haben, die im Anschluss wohl für immer in Frage gestellt werden
würde? Genau, das ist
all the best und vielen Dank für den Podcast.
Genau, also das ist genau die Sache. Also ich glaube nicht, also wenn du jetzt mal jemanden hinter verschlossenen Türen fragst, wer ist denn der verdiente Meister? Dann sagen dir 9.999 Leuten von 10.000, hey, Liverpool hat es verdient. Aber zwar sowas von. Und der eine hat wahrscheinlich einfach bloß keinen Bock oder ist Manchester United-Fan. Aber das Problem ist halt, die Memes wird's geben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also Meisterschaft geschenkt und bla bla bla. Da ist England sehr kreativ. Und die Fans der anderen Clubs werden sich damit sicher etwas einfallen lassen. Das ist sicher. Trotzdem besteht für mich, ehrlich gesagt, kein Zweifel, dass Liverpool die Meisterschaft verdient hätte. Darum geht's überhaupt nicht. Die Frage ist natürlich bloß, ob du als Club natürlich, also du hast in dieser Premier League noch nie eine Meisterschaft gewonnen. Das letzte Mal, glaube ich, war 1990, wenn mich nicht alles täuscht, dass sie Meister geworden sind. Ja. Und dann sagst du, dann kriegst du die Meisterschaft am grünen Tisch. Also das hat einen faden Beigeschmack, für dich selbst wahrscheinlich auch, weil das ist so, ach Mann, jetzt waren wir so, also wirklich, also als Spieler, glaube ich, fühlst du dich da auch so ein bisschen, ja. Es ist einfach nicht dasselbe, sagen wir es mal so, es ist einfach nicht dasselbe und ob es dann, jeder wird beipflichten, wenn er ehrlich ist, kein Team hat es mehr verdient als Liverpool, die würden es auch werden, selbst wenn und so weiter, alles okay. Aber also ich persönlich als Spieler würde mir auch denken, ja toll. Und die Meisterfeier, Leute, die können wir uns auch vorstellen. Ja,
ich glaube auch jeder Fan hat... Also
gibt es eigentlich Meisterfeier in Quarantäne dann wahrscheinlich?
Denn, warum machen wir denn
also diesen ganzen Zirkus? Sein.
Um am Ende der 38 Spieltage feiern zu dürfen, fluchen zu dürfen, wie auch immer. Das ist ja, darum geht's ja. Wir brauchen einen Sieger in diesem Sport irgendwann. Und jeder... Ich nehme an, der Carsten ist ein Carsten. Ich glaube nicht, dass sein Vorname Carsten ist. Aber ich gehe mal davon aus, er ist Liverpool-Fan. Und frag dich mal selber, da hast du wahrscheinlich auch wenig Bock drauf, wenn du morgen eine Meldung bekommst, Breaking News, der FC Liverpool ist Premier League Champion. Ich glaube auch, das würde, wenn wir es so machen würden, vielleicht kommen wir in der Diskussion gerade zu einer Lösung. Wenn wir das so machen würden, würden wir dem Produkt Fußball nachhaltig Schaden zufügen, weil das so nicht sein darf.
Ja, klar. Vor allem, also ich stelle mal die Meisterschaftsfeier vor. Am Ende des Tages brüllen sich die Leute über die Balkone an und sagen, ja, wir sind Meister. Und also ganz ehrlich, ich würde denen auch was husten. Also mein Ding wäre es nicht. Aber okay, das ist natürlich schade, weil Liverpool kann nichts dafür, aber es ist nun mal eine Sondersituation. Ich habe das gestern, mein Lieblingssoziologe hat das so schön gesagt, die Menschheit hat so eine Normalitätserwartung und auch so einen, und das ist momentan einfach nicht der Fall. Wir werden momentan aus der Normalität rausgerissen, das ist so, wir glauben alle, wir können innerhalb von 10 Sekunden zurückkommen in diese Welt und Normalität wieder erzwingen, das geht aber nicht. Und dementsprechend müssen wir einfach jetzt die Sondersituation annehmen. Traurig für Liverpool, aber so wie die Mannschaft ja gestellt ist, vielleicht gewinnen sie nächste Saison nochmal. Wer weiß. Aber ich vermute ehrlich gesagt, dass mit der Verschiebung der EM ein großes Stück gegangen ist.
Ja, das glaube ich auch.
Und dann kannst du schon wieder ein bisschen was nachholen. So viele Spieltage sind es jetzt nicht mehr. Wenn wir jetzt beim 13. Spieltag wären, hätten auch wir ein Riesenproblem. Aber es ist glaube ich,
machbar. Und dann wäre, glaube ich, auch die Annullierung nicht so tragisch. Ne? Wenn es jetzt der 13. Spieltag wäre, dann würde man sagen, na gut, komm, also was soll's. Aber dadurch, dass es eben schon so weit fortgeschritten ist und Liverpool ja im Grunde jetzt 2 Spiele entfernt ist von der Meisterschaft, das hat natürlich schon eine gewisse Tragik.
Die Partien
kriegen wir Die Sache ist die, also erstens, es ist einfach auch völlig egal, wer englischer Meister wird im Moment. Das ist einfach völlig egal. Aber wenn es dann soweit ist, dass wir die Spiele wieder aufnehmen können, und davon ist ja auszugehen, also wir erleben ja gerade auch in England, Gott sei Dank, inzwischen eine Regierung, die, warum auch immer, verstanden hat, dass das, was sie da jetzt an Kurs gefahren haben, kompletter Humbug ist. Und wenn man sich mal hierzulande in Deutschland anguckt, wie Politiker reagieren, dann kann man schon recht zufrieden sein, wie die das machen. Also dann recht unaufgeregt, keiner versucht das irgendwie für sich zu, nicht keiner, aber die wenigsten versuchen das für sich zu benutzen. Die scheinen wirklich Einfluss anzunehmen von außen, beratschlagbar zu sein, etc. etc. Und ich traue jetzt einfach mal vorsichtig dieser Regierung zu, dass sie das schnellstmöglich in den Griff bekommen. Und ich hoffe, dass die Engländer sich dann entsprechend auch ein Beispiel nehmen können. Das soll jetzt nicht so klingen, dass Deutschland viel besser ist als England, aber ich glaube, wer die Regierung in England arbeiten sieht, weiß, dass sie zumindest mindestens gleich gut ist. Also ihr wisst selber, was ich damit sagen will. Und dann wird das irgendwann gehen. Und das muss man dann auch sagen. Vielleicht ist irgendwann mal mit einem gewissen Abstand, wenn man dann drüber lachen kann, was noch ein paar Jahre dauern wird vermutlich, aber wenn man dann irgendwann mal drüber lachen kann, also vermutlich wir treffen uns 2034 nochmal wieder und sprechen über diese Saison in den Geschichtsbüchern, dann hat das Ganze nochmal eine dramatischere Auswirkung und die Liverpool-Fans werden dann am Ende vermutlich sagen, wow, gegen alle Widerstände, wir haben den Feind besiegt und sind englischer Meister geworden. Zumindest wünsche ich es mir, ehrlich gesagt, dass wir das irgendwann mal als positiv so rückblickend dann betrachten können und dann eben auch diese Krise vom Fußball oder ja, vom Fußball wäre jetzt zu viel gesagt, aber zumindest auch mit dem Fußball gemeistert werden konnte, sei es jetzt in Unterhaltung oder auch in einer gewissen Solidarität als wirklich wichtiger Wirtschaftssektor den Menschen gegenüber. Wie gesagt, den finalen Ausblick können wir so nicht geben. Ich habe noch eine Frage bei Instagram bekommen von Kali, langjähriger Hörer.
Geiles Wort.
Langhöriger Jära, auch schon bei...
Das war Schweizerdeutsch.
Bei unserer ersten, oder? Aus der Schweiz ist er nämlich, genau. Bei unserem ersten Podcast, den wir schon gemacht haben.
Großer Fan von Leon Lovelock übrigens.
Möchtest du dich zu...
Komm ja am Schluss doch, vielleicht haben wir noch Zeit am Schluss.
Dicker, wir müssen versuchen zuzuhören den Leuten, die was versuchen zu sagen.
Ja, genau.
Ein Zitat. Kriegen es halt nicht immer hin mit dem Intellekt. Er fragt, Rooney hatte die Aussage getroffen, dass die Spieler geschützt werden müssen etc. Denkt ihr nicht, dass in rund einem Monat der Spielbetrieb ohne Fans wieder aufgenommen werden sollte, damit das Volk ein wenig Ablenkung von dem Ganzen haben sollte, heißt vermutlich. Falls es Teams mit Corona-Fällen gibt, spielen diese Teams dann natürlich für ein paar Wochen nicht mehr. Klar, ist nicht optimal, aber was haltet ihr von einem Ansatz wie diesem?
Also ich finde, zweigeteilt, ja, ich glaube, dass ein paar Wochen wieder gespielt werden kann. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit bin ich mir ziemlich sicher, dass das wieder gehen sollte. Ich weiß nicht genau wann, das wissen wir alle nicht, weil es kann jetzt heißen, was heute noch gesagt wird, ist morgen schon wieder komplett weggewischt. Dementsprechend, aber ich glaube, dass es irgendwie machbar sein wird, in zwei Monaten oder sowas vielleicht wieder zu spielen. Kann sein, ich glaube es einfach mal, ich gehe einfach mal davon aus, ich hoffe es einfach mal. Aber das mit dem... dass das Volk Ablenkung hat, ich glaube, das ist komplett zweitrangig. Es geht einfach darum, dass die Menschen gesund werden müssen, dass wir alle diesen Virus überkommen und Ablenkung müssen wir uns irgendwie schaffen. Wir sind in einer Gesellschaft, in der wir, ich will keine Namen nennen, Netflix, Knuddels, was gibt's noch für Social Media und was gibt's noch für, wir haben alles Mögliche. Also dann ja. Muss man halt zum Notfall, Mensch, ärger dich, wieder auspacken oder sonst irgendwas. Das Autokartenquartett, wir kriegen es irgendwie hin. Also Podcast. Das sollte jetzt nicht der Grund sein, warum. Aber natürlich, am Ende des Tages wird es wieder kommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und wir müssen ja irgendwann zur Normalität zurückkehren. Wann das ist, wissen wir nicht. Aber ich glaube, dass es irgendwann im Bereich des Machbaren sein wird. Und ja, also ich glaube, ja, grundsätzlich hast du recht. Aber ich würde das jetzt nicht unbedingt mit dem Argument sehen, weil die Leute brauchen ja. Weil das würde ja bedeuten, die Leute flippen jetzt hier gerade aus und kaufen Klopapier ohne Ende, also müssen wir wieder Fußball spielen, um das einzudämmen. Das ist ja, also ganz überspitzt, ja. Also das eine sollte ja keine Reaktion auf das andere sein, sondern es sollte wieder gehen und dann können wir es tun. Aber wir müssen jetzt nicht irgendwie versuchen, uns zu beeilen, den Bus noch zu erwischen, nur damit die Leute jetzt wieder Ruhe geben, sondern Eile ist jetzt momentan nicht der beste Ratgeber.
Also ich bin überhaupt gar nicht dabei, weil ich nicht mag, dass Fußballer jetzt ausgenommen werden von dieser Gesellschaft, positiv wie negativ. Ich mag nicht so sehr, dass die eine Art Gladiatoren schon teilweise wochenlang gespielt haben. Guck dir das Beispiel an, Atalanta Bergamo in Valencia. was die Valencia-Spieler selber, das ist die Ironie an der ganzen Geschichte, haben im Vorfeld noch geschimpft, Geisterspiel und sie haben noch keine Chance im Champions League-Achtelfinale. So, jetzt haben wir ein Drittel der Mannschaft infiziert. Das ist, mehr muss man überhaupt gar nicht wissen, um diese Situation entsprechend bewerten zu können.
Absolut.
Und weil ich gesagt habe, positiv wie negativ. Wir müssen sie einerseits schützen, die dürfen dann, sollen dann wieder spielen, weil die Reiserei halt ist ja das große Problem. Wenn die, wenn das jetzt eine Regionalliga wäre und du könntest alles gemütlich mit dem Auto zusammen erledigen und keiner hat Symptome oder es alle sind negativ getestet, dann könnte man ja theoretisch im Stadion mit den paar Kameramännern, okay, aber wieder Fußball spielen. Das würde ja gehen. Man könnte ja auch einen Notfallstab dann einführen und sagen, gut, dann der muss jetzt nicht unbedingt der Co-Trainer noch mit dabei sein, sondern das machen halt nur Cheftrainer, Ersatzspieler und Kameramänner und dann ist halt noch der Physio mit dabei, der da sein muss, Schiedsrichter, Punkt, aus. Das war's. Ja, keine Journalisten bekommen wir auch, also dann gibt's halt mal keine Field-Interviews. Wen interessiert's? Also ich glaube, da könnte jeder damit leben.
Ja, aber das hat eben auch einer in diesem unserem Lieblingstalkrunde gemeint, ein Ranghoher, dass die Leute brauchen ja Brot und Spiele. Und ich finde, das ist einfach mit einer arroganten Haltung, ganz ehrlich. Du schickst da Leute quasi in eine Arena, wie du es eben sagst, nur damit wir alle belustigt werden und für 3 Stunden nicht an diesen Virus denken. Das muss irgendwie auch anders machbar sein, als zu sagen Brot und Spiele. Also das sei mir bitte nicht böse, aber das geht einfach nicht. Also die Leute, natürlich brauchen die Leute Ablenkung, sonst wären die wahnsinnig. Das ist richtig, aber die sollte sich jeder selber finden. Aber beschäftige dich mit deiner Familie, beschäftige dich, mach deine Steuererklärung, räum auf, was weiß ich. Spiel FIFA, Hashtag spielt alle FIFA, nur nicht gegen mich, aber es muss echt was anderes geben als das, also das ist wirklich so, also das da ist mir echt nicht viel eingefallen, ehrlich gesagt, dazu, weil du opferst da durch möglicherweise Menschenleben, anstatt dass du einfach sagst, dann müssen wir alle zusammenhalten. Das ist einfach nachrangig, was jetzt gerade passiert und ob wir dann Unterhaltung haben oder nicht. Also die finden wir schon irgendwie.
Ja.
Aber trotzdem krass ist, in Quarantänesituationen, das ist echt witzig, wird beobachtet, dass zum Beispiel häusliche Gewalt steigt zum Beispiel oder auch Ehen nach Weihnachten kurioserweise am häufigsten geschieden werden. Also wenn Leute zusammenkommen, das ist man momentan nicht mehr gewohnt, dann gibt es da wahrscheinlich mehr Krach, als man gewohnt ist. Also
ich muss auch sagen, das ist nicht ohne. Fällt mir ehrlicherweise auch wahnsinnig schwer, weil ich es gewohnt bin.
Mit mir zu sitzen hier.
Nee, also jetzt mal ganz im Ernst, das fällt mir auch tatsächlich schwer. Wir sind es ja auch gewohnt, dass wir permanent irgendwie da noch ein Projekt und das noch und hier noch und dann, okay, Uhr ist schon wieder, also so schön es ist, also gerade mal zu Hause zu sein und vielleicht einfach mal zu sagen, ist jetzt auch egal. Kann mir jetzt auch mal irgendeinen Blödsinn reinpfeifen, aber es fällt mir schon auch hier und da schwer, muss ich schon sagen. Muss ich auch gerade wieder lernen. Das ist eben, darin ist der Vorteil begriffen.
Also meine Mannschaft findet es ganz gut, dass ich jetzt mehr Zeit habe, taktisch da irgendwas
einzustellen. Ich will noch eine Sache sagen, weil ich gesagt habe, die Spieler sollen auch anders Teil der Gesellschaft werden. Ich will über niemandens Geldbeutel richten, aber ich finde es schon erstaunlich, dass bislang noch kein Fußballer auf die Idee gekommen ist, Klammer auf, das wäre auch der Monster-PR-Move, Klammer zu, einfach mal sich hinzustellen, à la Sion Williamson und zu sagen, okay, ich übernehme jetzt mal 100.000 Euro links oder rechts, die Payroll, keine Ahnung, der Geschäftsstelle. So, das würde, damit würdest du instant zu dem wahrscheinlich beliebtesten Spieler der Liga werden, Bundesliga, Premier League, völlig egal. Plus, wenn du darüber redest, würden andere ganz sicher nachziehen, so wie es in der NBA ebenfalls der Fall gewesen ist. Und du würdest als Fußballer den Leuten, die dir ja das Geld geben, was ja de facto so ist, also du würdest ja als Fußballer, wenn es keinen mehr interessieren würde, würdest du nicht dein Jahresgehalt von wie auch immer bekommen. Und verstehe ich nicht so ganz. Also ich
rede mich jetzt auch leicht. Ist gefragt worden im Doppelpass. Der meinte halt, es ist momentan einfach, die sind nach Hause geschickt worden und es gab diese Diskussion einfach noch nicht. Ich glaube, das wird irgendwann mal kommen.
Ganz bestimmt.
Das wird irgendwann mal kommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Die haben ja einfach jetzt andere Probleme auch gehabt. Die wurden nach Hause geschickt bis Freitag. Die haben natürlich auch miteinander jetzt nicht kommuniziert. Wahrscheinlich ging es erstmal um die Familien und so weiter. Ich glaube, dass das schon kommen
wird. Das wird sicher kommen. Das wird ganz sicher kommen. Wäre ich Jose Mourinho, um jetzt mal einfach einen zu nennen, der etwas kritischer gesehen wird in der Öffentlichkeit, würde ich sagen, hier, kann ich ja locker machen, weil ich habe es ja 200.000. Also vermutlich habe ich es 200.000 für die Welt, viel Spaß damit und die Presse wäre dementsprechend positiv, weil die haben ja, das ist ja das Erstaunliche, die Presse hat ja gerade auch nichts anderes zu tun. Das ist nur am Rande. So. Und dann hat natürlich Otto 12345 gefragt, mit wem spielt Jogi jetzt wirklich bei FIFA?
Keine Antwort.
Über Knuddels.
Keine Antwort.
Das müssen wir auflesen.
Irgendwann mal, ja.
geht auch so
rein. Ich glaube, ich löse eher meinen Vertrag auf, als dass ich, als dass das hier aufgelöst wird.
Chris Solicious über Instagram hat uns ebenfalls eine ähnliche Frage geschickt, wie wir sie schon hatten. Ich nehme sie nur noch mal kurz mit rein. In China pausierte der Spielbetrieb schon über 2 Monate und wurde bis Ende April verlängert. Wir sind in Europa etwas mehr als einen Monat hinten dran. Meint ihr, wir sehen diese Saison noch Fußball oder Abbruch und hoffentlich einen Neuanfang im September 2020? Also das mit dem Neuanfang wird vermutlich schwierig werden. Aber
vor allem halt, Verträge laufen aus, wie willst du die übernehmen? Ein Trainer ist vielleicht schon woanders unter Vertrag, ein Spieler ist vielleicht schon woanders unter Vertrag. Ich glaube, das ist dann einfach eine andere Saison. Also das muss man klar sagen.
Das denke ich auch. Und vielleicht, also im Moment habe ich noch Hoffnung und nochmal, es ist eigentlich egal, aber ich habe noch Hoffnung, dass wir vielleicht den alten Zeitplan ohne Europameisterschaft sogar hinbekommen. Auch da muss aber man
auch ja da sind Verträgen eng.
Das ist jetzt noch nicht mal so sehr das Vertragsthema, sondern auch da wieder. Also klar, die haben jetzt Pause, die Spieler, aber das ist ja jetzt in dem Sinne keine echte Pause, sondern die haben ja auch Sorgen. Und wenn sie jetzt nicht gerade eben, weiß ich nicht, Bruno Fernandes heißen oder Aymeric Laporte, dann vielleicht sogar auch manchmal hier oder da noch Existenzsorgen, also Zweitligaspieler oder so, die jetzt nicht so unheimlich viel Geld verdienen. Und die haben ja dann auch gar keine Pause sozusagen. Da bin ich auch mal gespannt. Das ist alles nicht das allergrößte Thema und da lassen sich sicherlich auch
eine Art Lösung finden. Die ersten Clubs regen sich ja schon oder beschweren sich schon hinter vorgehaltener Hand, dass ja dann auch diese Asienreisen im Sommer wegfallen, was ja mehrere Millionen Euro einspielen würde. Also das heißt, es hängt da eine Menge dran.
Wir haben noch gar keine Ahnung, welche Ausmaße, das kann man sicherlich auch, also da sind wir jetzt auch mit euch genauso gerade am Überlegen mit dabei. Wir haben keine Patentlösung, weil, glaube ich, einfach jetzt auch alle miteinander sprechen müssen. Und das ist ja das Wichtigste, was eben auch in der Politik jetzt ganz wichtig ist, dass alle Entscheider sich jetzt erstmal zurückziehen müssen, dürfen auch, um sich einfach mal von links und rechts sagen zu lassen, was wäre denn sinnvoll, wie könnte man es, all das, was eben in dieser schnelllebigen Welt nicht mehr da gewesen ist, so wie es Professoren von früher erzählen an Universitäten, wo man einfach teilweise 3 Tage lang nur diskutiert hat, um einen Konflikt zu lösen. Aber das nur echt am Rande.
Können wir jetzt auch machen.
Dann haben wir noch über Instagram eine ganz schöne Frage, auch die, das ist nochmal, und damit beenden wir dann auch den Themenblock Corona. Jonas Schmidt 23S, mögliches Saisonende und Auswirkungen auf Citys Champions League Sperre. Das ist hochspannend.
Ja, klar.
Weil keine Ahnung.
Ja, klar.
Absolut keine Ahnung, wie die damit. Also für die Saisonannullierung spielt ja eigentlich überhaupt gar keine Rolle, außer dass sie dann vielleicht jetzt die aktuelle Champions League nicht mehr gewinnen könnten und dann wirklich für 2 Jahre raus wären.
Ja.
Vermutlich ändert sich erstmal an der Sperre nichts, es sei denn, die Champions League würde irgendwie ausgeschlossen werden, aber das ist natürlich hochspannend, weil da sind wir jetzt eben genau dabei, das ist ja schon der dritte Schritt sozusagen.
Ja, klar.
Höchst spannend, also um ehrlich zu sein, sorry Jonas, keine Ahnung, absolut keine Ahnung, absolut nicht. So, und jetzt
kommen normale Fragen.
Kommen die normalen, genau. Simon 0990. Was haltet ihr von dem Verkauf von Victor Wanyama in die MLS? Ist zu Montreal Impact gewechselt, ablösefrei von den Spurs, wo Thierry Henry Trainer ist.
Ich find's gut.
Bei Montreal Impact, ja. Ich find's gut, muss ich ehrlich sagen, weil hat weder unter Pochettino in der letzten Saison eine Rolle gespielt, unter Mourinho einfach ignoriert worden. Das Transferfenster hat nicht mehr viel mehr hergegeben, als das jetzt, dass er jetzt noch wechselt. Warum es dann vorher nicht geklappt hat, weiß ich nicht. Vielleicht wollte er auch in die MLS. Generell eine Liga, die unterbewertet ist aus meiner Sicht, das kann man sich sehr gut anschauen, nutzt vielleicht sogar auch die Zeit, die haben zum Beispiel auf ihrem YouTube-Kanal alte Spiele draufgeladen, das kann man sich gut angucken, ich lasse es nebenbei manchmal laufen, wenn ich irgendwas mache. Ich finde es durchweg positiv, ehrlich gesagt. Erstens, weil ich Montreal Impact mag, ich spiele auch Bojan zum Beispiel, ehemals Stoke ja auch und eben Barcelona Mainz und den ganzen Käse. Ich finde es gut. Also ich habe überhaupt nichts zu bemängeln. Ich glaube, bei Tottenham gab es einfach gar keinen Plan mehr. Und dann, hätte ich mir schon vorstellen können, dass der irgendwie nochmal nach England wechselt. Aber dessen Relevanzkurve ist ja in den letzten 2 Jahren naja, auch rapide gesunken. Und so denke ich auch, dass für dieses Gehalt auch niemand mehr da gewesen wäre, der gesagt hätte, komm, probieren wir es nochmal.
Ja, aber schade, weil ich hätte ihn auch ganz gern irgendwo noch in der Premier League gesehen, aber ich glaube, der hätte schon noch im Team was geben können, weil diese Physis ist natürlich unmenschlich, aber wie du sagst, ja, absolut richtig, habe ich nicht viel hinzuzufügen.
Kries 1887. Gibt es Teams, mit denen ihr sympathisiert, Schrägstrich, die ihr gar nicht leiden könnt? Und ja, warum? Also ja, klar gibt es die.
Teams, die du nicht leiden kannst?
Die gibt es auch, ja. Aber das ändert sich einfach. Also die Frage zielt möglicherweise darauf ab, ob wir Fan von irgendwas sind.
Ja, aber ich habe die Frage auch gelesen. Ich habe zum Beispiel kein Team gefunden, das ich jetzt nicht mag. Wo ich jetzt wirklich sage, die gehen mir so auf den Zeiger, die kann ich gar nicht.
Nee, nicht auf den Zeiger, aber es gibt schon Vereine. Also beispielsweise Blackpool ist mir jetzt jahrelang echt krass auf den Senkel gegangen, weil dieses permanente, der Besitzer hat keinen Bock mehr, oder Charlton, bevor dann Lee Boyer übernommen hatte, der Besitzer hat keinen Bock mehr, zieht alles Geld raus, lässt sich nicht blicken, die Fans sind auf Halde, die Spieler wissen nicht Bescheid. Ja, bloß wir melden uns wenigstens alle 7 Tage mal und geben halbseitigen
Senf ab. Die Mediengruppe ist von uns gerade geplündert worden. Ja, nee, ich verstehe, was du meinst.
Also das mag ich nicht, das ist
da
auch sehr
unsympathisch. Da finde ich ehrlich gesagt immer die Geschichte eigentlich immer ganz cool. Ich schaue da eigentlich gar nicht drauf, mag ich das oder mag ich es nicht, sondern ich bin immer froh, wenn dann solche Teams solche verrückten Geschichten zu
tun haben, ehrlich gesagt. Ja, das schon, nur ich finde es einfach trotzdem, wenn du das dann anschaust und du dir denkst, was soll der Mist? Ihr habt alle Einjahresverträge,
ja, klar,
natürlich. Lee Boyer macht monstermäßig gute Arbeit. Es gibt überhaupt keinen Grund, ihm nicht sofort einen neuen Vertrag anzubieten. Und wenn es nur ist, dann den Wert des Clubs zu steigern, wenn du ihn irgendwann dann mal verkaufen willst. Und dann ruft der Angebote auf, die jenseits von Newcastle sind, absolut, die aber in der Premier League spielen. Das macht mir keinen Spaß. Ja, und da, von diesen gibt es halt schon einige, wo du dir manchmal denkst, oh, komm Leute, das ist mir sehr unsympathisch. Und andersrum gibt es Jahr für Jahr Teams, die mir sympathisch werden, sei es nur aufgrund der Spielweise. Das mag sich dann also eben auch wieder ändern.
Ich nenne jetzt einfach mal zwei, weil ich momentan nicht mag, ist zum Beispiel Atletico Madrid. Also ich finde, das ist einfach die Art, die Spielweise gefällt mir nicht. Ich mag Diego Simeone einfach nicht. Das ist mir zu viel Gehampel, Gehabe. Ich mag zum Beispiel, wenn ich einen Spieler nennen müsste, den ich wirklich nicht mag. Ich glaube, das ist auch bekannt. Das habe ich beim letzten Click and Rush Staff schon mal gesagt. Ich glaube, wenn du Diego Costa in deinem Team hast, bist du froh, den zu haben, weil er wirklich dir den Gegner so wund nervt, aber das ist eine Person, die ich einfach nicht abkann, ehrlich gesagt. Also es gibt in jedem Spiel, ich habe den schon sehr oft kommentiert, der hat in jedem Spiel irgendeine Situation drin, wo er einfach wirklich ein Arschloch ist, also wirklich. Und auch dann die Geschichte jetzt wieder, dass er da aus der Anfield Road rausmarschiert und erstmal die Ordner anhustet und das irgendwie witzig findet in diesen Zeiten. Das ist für mich ein Spielertyp, den ich mag den einfach nicht. Also wahrscheinlich werden die meisten sagen, jetzt ich hasse ihn, das will ich nicht als Zitat haben, aber ich finde ihn jetzt nicht sonderlich sympathisch, ehrlich gesagt.
Ja.
Das ist der Punkt. Und wenn ich zum Beispiel sympathisiere, sind zum Beispiel die Wolverhampton Wanderers zum ersten Mal, weil das war mein erstes Live-Spiel, das ich kommentiert habe, war mit den Wolverhampton Wanderers und habe die quasi aus der zweiten Liga damals in die erste Liga hoch begleitet. Finde dieses Konstrukt mit Fosun International sehr, sehr interessant, wie die das aufbauen. Finde den Verein sehr, sehr interessant, wie die den. Das war eine, das muss man auch sagen, das war Mitte der 90er, Ende der 90er Jahre, Anfang 2000er Jahre, der langweiligste Premier League-ist, den es überhaupt gab. Also das war wirklich das farbloseste, was es überhaupt gab. Und mittlerweile ist es echt ein cooles Konstrukt und haben echt ein paar sehr, sehr interessante Spieler. Gibt natürlich auch Kritikpunkte an diesem Konstrukt, ja, ganz klar.
Nicht ganz
ich schaue zumindest immer mal drauf, wie die gespielt haben, zum Beispiel. Ja. Das ist zum Beispiel etwas, die finde ich zum Beispiel eigentlich ganz gut. Zum Beispiel Brentford muss ich auch sagen.
Wollte ich auch gerade sagen. Das, glaube ich, geht auch gar nicht anders.
Also seit wir auch da waren, finde ich die auch nochmal interessanter. Also das ist auch so ein Team, wo ich immer wieder mal schaue, wie stehen die so, was machen die so, haben ein cooles Team. Also es gibt schon ein paar, mit denen wir mit Sicherheit sympathisieren, wo wir sagen, hey, auch in der Premier League gibt es mit Sicherheit Teams, wo wir natürlich sagen, hey, wenn wir die kommentieren dürfen oder sowas.
Also Sheffield United, glaube ich, auch das geht nicht anders als die für den Weg, den sie zurückgelegt haben, seit Chris Wilder übernommen zu haben. Das muss man mögen.
Mich catchen die am Ende des Tages nicht. Also ich sitze jetzt nicht da und sage, ey, endlich wieder Sheffield. Aber ich habe Respekt davor und da bin ich neutral einfach. Also ich finde jetzt nicht...
Das geht mir tendenziell, ist es so ähnlich auch wie Bournemouth, wenn ich die im Dienstplan lese.
Auch da bin ich neutral.
Dann ist es so, dass ich mir denke, boah, weiß nicht. Und dann, wenn du diese Spiele siehst, denkst du... Ja.
Es gibt in der Premier League eigentlich keinen, den ich jetzt ungerne mache, wo ich jetzt irgendwie sage, außer wenn ich ehrlich bin, spielerisch ist das, was Newcastle liefert, schon sehr, sehr dünn.
Ja.
Also das ist schon wirklich sehr, sehr dünn. Burnley ist ja fast noch destruktiver, aber bei denen weiß ich, woher es kommt, weil die haben einfach nur einen Fußballer. Aber bei Newcastle ist einfach weit mehr drin und das ist so, Also ich sehe sie einfach nicht gerne Fußball spielen. Also ich habe bis jetzt, glaube ich, in dieser Saison noch kein Spiel kommentiert von denen. Ja gut, als Legenda den doppelten Ausgleich macht quasi da in der Nachspielzeit. Das war ein spektakuläres Spiel. Aber davor wäre ich 90 Minuten lang auch beinahe eingeschlafen.
Dafür ist also Steve Bruce sehr sympathisch.
Ja, genau.
Als Einzelner um einen.
Nee, das ist ja, als Mensch ist er auch sympathisch. Aber als Trainer ist er halt einfach nicht.
Das ist so Wahnsinn, furchtbar.
Als Trainer ist er einfach halt nicht erstligatauglich nächstes Mal.
Armin, die alte Twitter-Legende, will wissen, was war euer bestes Spiel, was ihr je live gesehen habt in der Premier League?
Meint ihr jetzt im Stadion oder meint ihr im Fernsehen?
Ich gehe mal davon aus, aber ich würde es jetzt einfach mal so begreifen. Und ich habe die Antwort.
Okay.
Liverpool gegen City, Januar 2018, 14. Januar. Werde ich nie vergessen. Habe ich damals kommentiert, zusammen mit Ralf Kunisch und Ilias Kacunga. Das war bombastisch gut von beiden Seiten. Also die Abwehrreihen jetzt nicht so. Aber was nach vorne abging, war, also da bin ich 90 oder wahrscheinlich waren es irgendwie 90 plus 5 oder so da gesessen mit offenem Mund und hab einfach nur jede Sekunde davon geliebt und war fast böse, dass es abgepfiffen worden ist, weil das war absolut unglaublich.
Ja, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Mir fallen so ein paar ein. Zum Beispiel damals dieses, als Wayne Rooney dieses Fallrückzieher-Tor gegen City gemacht hat. Zum Beispiel, das war ein Spiel, das habe ich, glaube ich, 5-mal gesehen. Aber zum Beispiel auch das als, was auch ein Spiel war. Ich weiß aber nicht mehr, wann das war. Als Robin van Persie, glaube ich, 3 Tore an der Stamford Bridge schießt und die irgendwie 5-2 gewinnen, Arsenal. Da sah es ja wirklich so aus, als hätten sie verloren. Und das war zum Beispiel auch so ein Spiel, das hab ich irgendwie auch noch in Erinnerung gehabt. Also das war wirklich, ich glaube 5-2 war es oder 4-2, ich weiß es nicht mehr genau.
4-4 von Arsenal.
Oh, Arsenal gegen Newcastle.
Nämlich auch noch ganz, ja, haben wir zusammen
geguckt. Das haben wir sogar. Nach einer Viertelstunde dachte ich schon, okay, das Spiel können wir eigentlich ausschalten, weil es eh vorbei. Und dann, ja, Wahnsinn. Ja, das war auch noch ein verrücktes Spiel. Ich würde das nennen.
Das war cool, aber es war nicht so gut wie das,
gut, was
ich als erstes genannt
habe. Aber das sind dann meistens so erinnernswerte Momente, wo du einfach sagst, okay, das war's oder so. Aber natürlich damals auch, als Aguero dieses Tor schießt gegen QPR,
ja,
das habe ich auch noch in Erinnerung. Ja, ich habe auch damals gesessen und aufgesprungen und so. Das war schon irre.
Da warst du arbeiten.
Ich war
zu Hause und wir haben uns permanent hin und her geschrieben. Okay, jetzt ist United Meister. Nö, doch nicht.
Ja, das war natürlich, was natürlich dann weit zurückliegt. Ich meine, es gab auch schon auch ein paar Spiele, was weiß ich, die Zeiten von Thierry Henry oder von Ruud van Nistelrooy oder sowas, wo ich auch da gesessen bin. Aber die habe ich einfach, glaube ich, jetzt nicht mehr so auf der Palette.
Also, bevor ich die nächste Frage vorlese, erstmal ein großes Kompliment. Das sind ein paar echt knifflige Dinger dabei und gute Fragen, so wie die hier. Lifelicious unterstrich kleines Kami. Für welchen oder welche Vereine würden die Fußballprofis Hebel gerne spielen wollen? Ich glaube, da müssen wir erstmal vorher.
Also, ich glaube, kein Verein würde uns
Profil aufmachen, welche Spielertypen wir mal irgendwann waren.
Also erstens, kein Verein würde uns aufnehmen in unserem aktuellen Fitnesszustand. Da geht schon mal los. Also ich glaube, das kriegen wir nicht mehr hin. Ich glaube, also zum Beispiel, ich würde, wenn ich Alltime sagen würde, ich glaube, ich hätte ganz gern, das haben wir damals schon gesagt, das haben auch alle Kumpels damals, wir hatten damals so den geflügelten Spruch von einem Kumpel, wenn Arsene Wenger dich will, müsstest du zu Fuß dahin laufen. Und ich glaube, das wäre damals so gewesen, ich hätte schon mal, unter den Invincibles hätte ich gerne gespielt zum Beispiel. Das war, ja,
sicher,
also
sicher.
Mit Robert Pires, mit Thierry Henry, mit und so weiter, Patrick Vieira, das wäre eine geile Zeit gewesen. Wenn ich aber jetzt sagen würde, müsste ich sagen, und das glaube ich ist eine unpopuläre, und das würde auch keiner erwarten. Ich würde sagen, unter Pep Guardiola bei Manchester City. Ich finde, dieses Konstrukt, wie Fußball dort aufgebaut ist, so systematisch, das ist schon irgendwie geil. Das ist ein Fußball, der, wenn man jetzt mal Scheichs wegnimmt, wenn man vielleicht auch sagt, man mag Guardiola nicht und so weiter, wenn man das alles wegnimmt und nur auf den Fußball blickt, ist es schon ein sehr, sehr cooles Playbook, das der da hat, ehrlich gesagt. Also das macht schon Spaß, wie systematisch er versucht, da in den 5-Meter-Raum zu gelangen oder in die Strafraum-Ecken da zu kommen, wie er dann auch zum Beispiel versucht, den Ball so schnell wie möglich wieder zu erobern mit einer Härte, die wirklich seinesgleichen sucht. Also das ist schon, liegt einfach dem Fußball, so wie ich ihn sehen möchte, irgendwie am nächsten, ehrlich gesagt. Das ist, wenn es läuft, wunderschön anzusehen. Wie gesagt, ausgeklammert natürlich mit Scheichs und so weiter, da wird wahrscheinlich der ein oder andere sagen, wie kannst du jetzt sagen, das mal weggelassen. Also die Idee von Pep Guardiola finde ich wirklich, finde ich Wahnsinn.
Ich glaube, wäre auch einfach nur mal inspirierend, das mal zu sehen, wie die so arbeiten. Das Gleiche gilt ja, das ist jetzt auch keine besonders tolle Antwort, gilt ja auch bei Klopp und Liverpool. In diesem Konstrukt mal drin zu stecken, wäre cool. Also ich glaube, da kann man diesen Spirit mitzuerleben und so, da kann man jetzt gar nichts sagen. Wenn ich ein All-Time-Team nehmen müsste, dann würde ich natürlich mal irgendwie so neben Diego Diego Maradona gerne rumlaufen. Also ich wäre auch gerne dessen Beschützer. Also ich muss dazu sagen, das ist ja das, was wir noch schuldig sind. Das muss ja dann auch irgendwie passen. Ich war zu meiner besten Zeit, die nicht lange ging, zugegebenermaßen Innenverteidiger. Damals kam gerade, das klingt so, als wäre ich so unheimlich alt, aber es ist so. Damals kam gerade die Viererkette wirklich perfektioniert auf und habe in der Innenverteidigung gespielt. Bin jetzt kein, also wäre, hätte ich es irgendwann mal im Profibereich geschafft, jetzt kein allzu großer Innenverteidiger gewesen mit rund 1,85. Das heißt, ich hätte auch eher ein Team wie Guardiola zum Beispiel gebraucht, um da spielen zu können. Wenn ich überhaupt, also wenn, kann auch sein, dass ich dann irgendwie die Dreierkette gepackt hätte, aber so ein Maradonas Beschützer wäre ich gern gewesen. Ajax 95-96 hätte ich unheimlich gerne einfach erlebt, den Geist. Vielleicht hätte ich dann auch irgendwann mal Fußball spielen gelernt. Und aktuell so in der Premier League, ich muss auch sagen, ich würde gerne auch das absolute Kollektiv von Sheffield, ich würde das schon auch gerne sehen, muss ich sagen. Einfach, wie gehe ich damit um? Wie komme ich da rein? Aber klar, also, ja, klar.
Ja, er war übrigens eine absolute Drecksau. Also ich habe einmal es geschafft, an ihm vorbeizukommen, war jetzt kein schlechter Stürmer, habe es einmal geschafft, das habe ich nie wieder geschafft, beim zweiten Mal hatte ich das Knie am Knie. Also insofern, er war eine Drecksau, ich war eher so der Ruud van Nistelrooy-Typ auf Kreisliga-Niveau. Man hat mich 90 Minuten lang nicht gesehen, trotzdem habe ich es geschafft, glaube ich, mal 14 Spiele im Stück zu treffen oder so, glaube ich. Also hatte einen ganz guten Abschluss. Aber ja, damit können wir die Frage auch abschließen. Aber da könnte ich ja bei City eigentlich ganz gut unterkommen. Den ja, einen Touch ja, und
klar,
rein damit.
Klar. Fraker oder Fraker 18, wie sieht Man Citys Team nach der Sperre aus? Wer ist zu halten? Wer wird City verlassen? Unheimlich knifflig.
Auch das ist wieder schwierig, aber die meisten haben sich ja schon solidarisch gezeigt und haben gesagt, sie bleiben auf jeden Fall da. Wahrscheinlich, weil das Gehalt auch so üppig ist, dass sie es machen werden. Ja, aber es vielleicht hoffen die auch noch das.
Das wird schon nochmal wieder aufgenommen werden, wenn die Sperre wirklich bestätigt ist. Ich glaube, dass die jetzt einfach erstmal alle nicht so weit abrücken wollen, weil sie halt warten wollen. Also wer ist zu halten? Klar, du musst irgendwie gucken, dass du De Bruyne hältst. Oder nee, fangen wir anders an. Phil Foden, Punkt. Weil insbesondere, wenn dieses Team auseinanderfallen würde, dann brauchst du den schon mal.
Ja, genau. Ich glaube, ich habe letztes
Mal so
mehr oder minder.
Nummer eins. Natürlich musst du gucken, wer sind die absoluten Leistungsträger? Laporte, also Ederson, Laporte, De Bruyne, Sterling, um quasi eine Achse zu bilden. Das sind die wichtigsten. Gibt es noch irgendwelche Spezialisten, die du gar nicht mehr ersetzen könntest? Du würdest wahrscheinlich schon irgendwie gucken,
ja, aber auf der anderen Seite, man muss gar nicht sagen,
Silber,
die Mannschaft ist sowieso an einem Peak. Wenn du das mal überlegst, diese ganzen, so ein Fernandinho, den musst du langfristig austauschen. David Silva, der ist ja sowieso nur, der hat jetzt verlängert, weil er einfach ein Ersatzspieler ist, weil einfach, du brauchst dann einfach die Manpower. Aber du hast einen David Silva, der jetzt dann wegbricht, der weggeht. Aguero wird innerhalb der nächsten zwei Jahre sich erledigen. Also das heißt, du brauchst jetzt sowieso ein paar Positionen. Dann natürlich das, was Guardiola sich wünscht, ja. Also da wird sowieso jetzt ein kleinerer Umbruch stattfinden. Die hatten ihre Zeit jetzt, die geht aber jetzt mittlerweile. Also die haben, glaube ich, ihren Peak überschritten. Das heißt, da wird sowieso was passieren. Und vielleicht kann man das dann so dann quasi gleich alles in einem machen.
Fabian Benterbusch, auch glaube ich über Instagram. Ich brauche für die neue Saison, sofern die normale im August losgeht, Tipps für die Fantasy Premier League. Welcher Spieler könnte da ein Geheimtipp sein, den man nicht unbedingt als First Pick oder so nimmt? Bone habe ich da beispielsweise im Blick, vielleicht aber auch Kenny, sofern der von Schalke zurückkommt. Wäre nice. Danke euch. By the way, Podcast ist stark. Danke dir. Ich würde dich fast bitten, nimm die Frage auf Halde und stell sie uns vor der kommenden Saison.
Vor allem, weil
es wahnsinnig schwierig ist.
Erstens, zweitens, wer unsere Fantasy-Teams gesehen hat, der weiß, wir sind ja die schlechtesten Ratgeber, glaube ich. Weil als Rat, das ist das, was ich beim Basketball immer so gemacht habe, du musst halt schauen, wo bricht jemand weg, also verkauft jemand einen Rechtsverteidiger und muss dann ein anderer dafür spielen. Und dann kannst du dir ungefähr überlegen, ja, genau, okay, der braucht jetzt 40 Minuten, verstehe, okay, jetzt quasi, oder Bonus ist ein guter Punkt, wobei der wahrscheinlich nach diesem Start, den er jetzt hatte, gar nicht mehr so billig sein wird am Anfang.
Denke ich eben auch.
Das heißt, du musst halt immer schauen, wo haben die denn eigentlich nichts? Okay, die haben eigentlich kein, zum Beispiel das Beste war Wan-Bissaka. Die hatten plötzlich keinen Rechtsverteidiger mehr. Und plötzlich war klar, Wan-Bissaka muss spielen. Und der hat dann plötzlich überzeugt. Ja, und genau solche Spieler musst du suchen.
Vielleicht wechselst du halt einen Loftus-Cheek, macht
genau
kein Spiel in der Saison zu Crystal Palace.
Genau, und dann kannst du den nehmen. Ja, genau, ja, zum Beispiel. Also, und da musst du immer drauf achten. Also Wan-Bissaka kannte vor der letzten Saison kein Mensch. Und plötzlich hatten die keinen Rechtsverteidiger mehr. Und der musste ran und hat es dann gut gemacht. Und solche Spieler musst du halt suchen, finden und hoffen, dass die dann auch funktionieren.
Aber merkt ihr bitte die Frage, das wird hochspannend.
Gerne, ja, genau.
Das ist quasi Player to Watch 2.0 dann vor der Saison.
Genau.
Dann
nehmen wir die Obwohl gerne. Wir davon keine Ahnung haben, unsere Teams unten rumkrebsen, aber irgendwie kriegen wir es dann schon hin.
Esposito.Nyström, hoffentlich richtig ausgesprochen. Was findet ihr an der Premier League besser als an der Bundesliga?
Ja, schwierig. Ich würde das jetzt nicht unbedingt auf Premier League. Also ich glaube, also erstens mal, wir haben natürlich als Kinder alles geschaut. Ja, also Fußball, alles. Wir haben MLS geschaut, wir haben Spanien, Italien, Frankreich, bla bla bla. Trotzdem hat uns, glaube ich, schon immer irgendwie mehr der internationale Fußball einfach angezogen, glaube ich, so will ich es mal nennen. Und dann kam es halt irgendwann mal nach England, weil da halt ein paar gute Spieler da waren und wir irgendwann einfach diesen Charme und diesen Kult dieser Liga eigentlich ganz cool fanden. Zum Beispiel eben diese Fankultur, die finde ich eine ganz andere ist. Also du rennst zum Beispiel irgendwo durch London mit einem Schal von irgendeinem Club oder sonst irgendwas, oder das Erste, was dich jemand fragt, ist, welchen Fußballfan bist du? Also wir sind zum Beispiel, als wir jetzt mal rumgefahren sind, jeder Uber-Fahrer hat uns gefragt, was für ein Fan bist du? Wir haben damals uns mal Trikots gekauft. Jeder spricht dich sofort auf dieses Trikot an. Und das ist in Deutschland, finde ich, halt nicht so. Und auch im Stadion zum Beispiel, in der Bundesliga wird 90 Minuten lang gesungen, Schalke 04. Die meisten, die das anpeitschen, sehen das Spiel überhaupt nicht oder haben schon so viel drin, dass sie sich danach nicht mehr an Spielergebnisse erinnern können. Und das ist in England halt anders. Ich habe irgendwie das Gefühl, ganz überspitzt, da ist ein fachkundigeres Publikum. Die gehen halt mehr in Situationen mit. Da wird mal eine schöne Aktion auch mal mit einem Hey oder sowas quasi garniert. Und du kriegst einfach so ein bisschen mehr. Auch wenn der Ball in Richtung Strafraum geht, steht das ganze Stadion auf und ein Raunen geht durchs Stadion. Das hast du in der Bundesliga halt nicht. Ich finde, das ist irgendwie anders. Also es ist irgendwie eigentlich so ein bisschen, ich finde es ein bisschen kultiger, auch wie die mit den Spielern umgehen. Da wenn einer irgendwie missbaut, der wird eigentlich eher hochgehoben als so. Ich finde, der ganze Umgang mit Fußball ist eigentlich irgendwie cool. Hat aber jetzt nichts damit zu tun, dass ich jetzt irgendwie sage, die Bundesliga ist Mist oder so. Ganz im Gegenteil. Also die Bundesliga ist ein super cooles Produkt, alles klar. Das ist wirklich super. Uns hat dann einfach schon, also zumindest mich, hat einfach halt irgendwie dieser internationale Touch immer so ein bisschen mehr einfach gecatcht. Das war's. Also die Bundesliga, sage ich halt immer so, ist mein täglich Brot. Ich schaue das, ich verfolge es. Natürlich, klar, logisch, so gut es geht. Aber ich habe halt irgendwie so ein bisschen Funkeln im Augen immer so, was ist denn in Italien eigentlich los? Was ist denn in Spanien eigentlich los? Was ist denn in England los? Und irgendwann hat sich halt dann mal verselbstständigt, dann waren wir halt die England-Typen, das muss man auch klar sagen, und dann sind wir halt dabei geblieben. Das ist halt wahrscheinlich so dann die Quintessenz.
Ja, das weiß ich jetzt nicht. Also wir machen ja ganz viele Dinge auch. Insofern.
Ich habe auch schon Dänemark kommentiert, ich habe auch China.
Würde ich soweit jetzt nicht gehen, dass wir die England-Typen sind, aber klar, also ich glaube, um's einmal nochmal abzurunden, das ist eine Typfrage von uns auch. Wir sind halt beide keine Typen, die unbedingt immer das machen wollen, was alle machen. Und logischerweise machen in Deutschland ganz viele Leute Bundesliga, gucken ganz viel Bundesliga und reden über Bundesliga. Bayern München, Borussia Dortmund ist immer tausendmal interessanter als Liverpool. Das hat sich vielleicht ein bisschen geändert, seit da ein deutscher Zustrom ist. Aber das ist, glaube ich, Punkt Nummer eins. Ja, wir haben immer schon was gesucht, wo wir einfach ein bisschen unter uns sind. Deswegen ja auch der Podcast, wo wir mit euch sind, die ihr offenbar eben auch ein Interesse habt an Dingen, die nicht jedermann macht. Sonst könntet ihr auch ein Bundesliga-Podcast sein. Kann man ja trotzdem, schließt es ja nicht aus. Aber das ist, glaube ich, der Punkt, der am meisten mit dabei ist. Und dann ist es einfach so, wie oft bei Emotionen auch. Keine Ahnung, das kommt, wie es kommt. Ich habe mal versucht zu erklären, warum England, vielleicht auch frühkindliche Prägung, weil wir das erste Turnier, das wir beide, also zumindest kann ich jetzt für mich sprechen, durchdacht haben, soweit man das halt tun kann mit, was war denn das, 6, war die Europameisterschaft 96 in England. Und all das, was wir da gesehen haben, Wembley, Halbfinale und so, war halt State of the Art damals.
Bei mir war es eigentlich die WM 94 schon eigentlich.
Ich kann mich auch noch in der WM 94 an einiges erinnern, aber nicht so gut. EM 96 habe ich damals sowohl im Vorfeld alles betrachtet, als auch im Nachhinein noch Highlight-Videos geguckt und so. Vielleicht liegt es daran, das weiß ich nicht. Also das ist jetzt nur meine Antwort. Also wir sind ja auch zwei.
Ich kann euch schon klar erklären, warum England. Das war eigentlich Uli schuld, der David Beckham ganz gut findet. Ganz gut. Und dann einfach angefangen hat, da drüben bei England einfach das ein oder andere Mal zu schauen. Davor war es echt so, dass eigentlich alle Spanien, Italien, England, wir hatten immer mal wieder ein Team, das wir ganz cool fanden oder ein ganzes Spieler, den wir ganz cool fanden, aus allen Ligen Trikots, aber du hast es ehrlich gesagt nach England verfrachtet. Damals mit
Beckham. Auch das kann ich irgendwie auch nicht erklären. Das ist
halt, aber es war halt so. Passiert, also das war dann wirklich so, dass du dann einfach ein paar Sachen erzählst, die ich auch ganz cool fand, und das hast du angefangen, auf jeden Fall.
Jetzt habe ich es wieder weggetan, eine etwas längere Frage von, ich denke mal an, das heißt Peacher bei Instagram. Hallo ihr beiden. Eine Frage für die Mailbag-Folge. Schönes Wort. Welches League One-Team würdet ihr zukünftig am liebsten wieder in der Premier League sehen und welchem Club ist ein Durchmarsch, zum Beispiel analog Sheffield, ja ich weiß, mit einem Jahr zusätzlich in der Championship, strukturell und sportlich zuzutrauen? Großes Lob für euren Podcast. Bin brennender Fan des englischen Fußballs und damit genau richtig bei euch.
Vielen Dank.
Stimmt. Vielleicht der zweite Teil der Frage. Keins. Keine Chance. Nee. Sehe ich nicht, weil League One zu Championship, die Kluft wird immer größer. Ja. Die können alle stockfroh sein, wenn sie mit drin bleiben und nicht sofort ihre Spieler verlieren. Das sehe ich im Moment mega einfach schwer. Nicht. Selbst, also ja, okay. Das führt mich gleich zur zweiten Frage. Zum zweiten Teil der Frage, wenn Sunderland wieder einen Besitzer findet, der investiert, dann ist es vielleicht möglich, mit einem Jahr Zwischenaufenthalt wieder in die Premier League zu kommen. Ich nenne jetzt einfach mal Sunderland, weil der größte Name in der dritten Liga, mag auch sein, dass Oxford irgendwann mal, ne, kann schon sein, dass der Besitzer, der dieses Energy Drinks, der den EFL Cup sponsert auch, der dort seine Finger im Spiel hat, kann schon sein, dass der irgendwann auch mal sagt, ich gebe euch das Geld. Ich vermute nur, dass Geld alleine in dieser Liga nicht reichen wird. Du brauchst unheimlich viel Know-how und ich denke, dass ein Durchmarsch in 2 Jahren ist wirklich, wirklich schwierig. Also um es kurz zu machen, das sehe ich aktuell nicht. Und die erste Frage, muss Sunderland sein?
Portsmouth.
Ja, Portsmouth wäre auch geil, aber
Fratton Park wieder in der Premier League.
Also Sunderland muss einfach
Portsmouth, in die erste Sunderland Liga. Und Coventry wäre natürlich schon ganz cool, weil die waren auch, als wir angefangen haben, so
Ipswich wäre auch cool.
Ja, auch weil Coventry ich ein paar Mal jetzt gemacht habe, letzte Saison glaube ich auch, oder vorletzte Saison. Also ich muss sagen, Portsmouth auf jeden Fall. Also mega cool, vor allem der Kenny Jacket kennt die League One wie seine Westentasche.
Schöne Grüße an Johnny Ertl.
Johnny Ertl, mit dem habe ich mal telefoniert vor einem Spiel, um es euch zu
erklären. Ehrenpräsident bei Portsmouth,
der mir dann erzählt hat, Kenny Jacket kennt einfach die Liga wie seine Westentasche. Und den Satz hat er 3-mal gesagt, deswegen hat sich das bei mir eingebrannt. Und Kenny Jacket ist wirklich ein guter Trainer, muss man sagen.
Etwas kontroverse Frage, die auch gar nicht so einfach zu beantworten ist. Julian-S04, eure Meinung zur ganzen Geschichte zwischen Wimbledon und den MK Dons?
Muss man vielleicht auch erklären?
Muss man erklären, das ist auch gar nicht so einfach, das zu erklären. Ich probiere es mal. Wimbledon hatte aus diversen Gründen finanzielle Probleme. Und irgendwann mal war es denn dann so, dass die nicht mehr hätten bezahlen können. In der Zwischenzeit ist in den 80ern, meine ich, diese Planstadt Milton Keynes entstanden außerhalb Londons, um einfach die Bevölkerung ein bisschen zu entzerren. Und da hat ein ortsansässiger, also ich mache es jetzt wirklich im Schnelldurchlauf, ein ortsansässiger Geschäftsmann damals versucht, den Verein eine Spielstätte anzubieten. Die haben ohnehin ein Fußballstadion gehabt und haben dann Wimbledon gesagt, ihr könnt bei uns spielen und irgendwann ist er hergegangen, hat es gemeinsam mit Investoren gekauft und hat einfach dann sozusagen einen Planclub geschaffen, der dann MK Dons hieß und einfach die, also zumindest lange Zeit lang die Geschichte des alten Wimbledons übernommen hatte und irgendwann ist das jetzt dann annulliert worden und die Geschichte hat dann jetzt dem Nachfolgeclub Wimbledons, also dem AFC sozusagen gehört. Das in aller Kürze. Das ist jetzt nicht auch ein Detail, aber so, dass ihr ungefähr wisst, um was es geht. Und jetzt gibt es natürlich diese Rivalität, dass die Fans des aktuellen AFC Wimbledon halt sagen, dieses Derby dürfte es gar nicht geben zwischen MK Dons und uns, weil wir sind der Verein und das ist hier ist eigentlich nur ein Plastikclub. Und auf der anderen Seite sagen die MK Dons, stellt euch mal nicht so an, wir waren lange Zeit besser als ihr. Inzwischen hat sich das ja gedreht hat sich nicht, weil jetzt ist es wieder andersrum im Moment, aber zumindest sind die gleichklassig. Und es gab ja sogar eine Zeit lang, dass der AFC über den MK Dons gespielt hat. Meine Meinung dazu, oder fang du an. Magst du anfangen oder soll ich?
Ja, also ich meine, Wimbledon ist natürlich ein absoluter Traditionsclub. Ich finde solche Geschichten, also das ist dasselbe wie mit RB, ja, überspitzt formuliert, ja, so ein bisschen. Dass einfach Leute sich aufregen über einen Retortenclub. Wenn du natürlich 37 solche Clubs hättest, dann fände ich es irgendwie auch langweilig. So fand ich die Geschichte ist einfach witzig oder ist irgendwie was Besonderes. Ja. Und dementsprechend finde ich das jetzt gar nicht so schlimm. Ich schaue mir das Außenstehende ganz gut an. Ich glaube, wenn ich jetzt Fan des AFC Wimbledon wäre oder des FC Wimbledon damals, dann hätte ich das mit Sicherheit auch nicht witzig gefunden, das ist schon klar. Aber jetzt als Außenstehende kann ich sagen, das ist eine Geschichte und wenn du als Kommentator, sage ich jetzt einfach mal, aus der Sicht komme ich ja, dieses Spiel kommentieren darfst zum Beispiel, dann freust du dich, weil du hast Geschichten ohne Ende und kannst das ausbreiten. Und genau aus dieser Warte her komme ich ja. Ich komme als Journalist daran und sage einfach geile Geschichte. Und genau das wollen wir ja. Wir wollen geile Geschichten haben. Wie gesagt, als Fansicht oder als ich, wenn ich jetzt ein Ultra wäre, ja, dann würde ich natürlich sagen, ja, so geht's natürlich nicht. Dann kannst du einfach einen Verein nehmen und dann dahin und so weiter und den nimmst du es weg und sagst dann Derby und übernimmst die Geschichte und bla bla bla. Das ist klar. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber die Geschichte an sich finde ich sehr, sehr interessant und ich finde ja auch cool, wie Wimbledon es dann geschafft hat, einfach sich selbst wieder neu zu erfinden. Also ja. Insgesamt eine super coole Geschichte, aus der Sicht der Journalisten gesprochen. Klar, logisch.
Ich glaube, ehrlich gesagt, auch aus der Sicht der Fans, weil es ist doch schön, wenn du einen Rivalen hast. Das macht doch immer mehr Spaß, wenn du zu jemandem fährst, den du wirklich aus tiefster Seele schlagen willst.
Ja, so ist ja heute auch wie bei dir gewesen, als du zu mir gefahren bist.
Genau. Du willst ihm einfach die Fresse polieren.
Genau.
Nee, also es ist doch schön.
Ja,
also,
klar.
Du hast wirklich ein natürlich gewachsenes Feindbild in Anführungszeichen. Ja. Hoffentlich bleibt das bitte sportlich.
Weil ja, aber alles natürlich, also wenn wir natürlich jetzt in der Premier League 20 MK Dons hätten, wo irgendjemand
nee, umpflanzt, das ist es ja.
Genau, ja, dann fände ich es, dann kann ich schon verstehen, dass ja. Die Leute sagen, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt, weil Traditionsclubs und so, ich bin ja auch, aber deswegen sage ich auch, ein RB finde ich jetzt gar nicht das Problem. Das ist ein Farbklecks, die sind anders, du kannst drüber sprechen, das ist ein Ansatz für einen Diskurs, für eine Diskussion, vielleicht auch für ein Streitthema, alles klar. Wir haben aber nicht 18 RBs, insofern finde ich eins okay, aber ich verstehe, also, aber die meisten regen sich ja nicht drüber auf, dass es eins gibt, sagen wir mal ja. So. Und das verstehe ich nicht, weil jeder Club ist anders, jeder hat eine eigene Geschichte und alles okay.
Also ich hab die letzten beiden Spiele jeweils gemacht, also diese Derbys auf Ligaebene und einmal waren es ja auch im Pokal jetzt zuletzt Anfang dieser Saison. Und ich habe jeweils im Vorfeld nochmal hintelefoniert zu beiden Lagern und habe jeweils mit Fanvertretern gesprochen. Und die haben eine super gesunde Sicht auf die ganze Sache, die eben, also Wimbledon sagt schon, nennst, wenn du es Derby nennst, kriegst du ein Problem mit uns, weil das ist kein Derby. Das ist einfach, dieses Spiel ist außer Konkurrenz, dürfte es nicht geben. Aber ich sage halt dann auch, ja, whatever. Also dann macht es auch umso mehr Spaß, die zu schlagen. Das habe ich im Übrigen immer gehört. Also auch wenn ich in Salford war und mit Stevenage-Fans drüber gesprochen habe, die ja quasi am anderen Ende der Nahrungskette in der League 2 sind, dann haben wir gesagt, ja, und dann schlagen wir die halt mit und dann haben wir Salford geschlagen als Stevenage. Das ist viel besser. Das ist noch cooler. Und wenn du fragst zum Beispiel, habt ihr in Anführungszeichen Angst davor, dann lachen die, weil die sagen, ja, Angst.
Käse. Ja, genau.
Wir sind Stevenage.
Und vor allem müssen wir auch sagen, in England hat es einfach auch eine ganz andere Tradition, sage ich jetzt einfach mal. Jeder hat einen Besitzer, jeder hat irgendwo einen. Das ist natürlich, dass da umgepflanzt wird, ist sicherlich ganz krass, brauchen wir nicht reden. Aber trotzdem, das ist da einfach anders. Also die sehen das einfach nicht ganz so wild wie bei uns. Da sind die verbissener, was die Liebe zu ihrem Verein betrifft. Was andere Vereine betrifft, ist denen eigentlich egal. Die belächeln die sowieso nur. Also, oder sehen die ja als Rivalen. So, da ist jeder andere Rivale. Und denen ist egal, ob der jetzt verpflanzt worden ist, ob der einen Milliardär hat oder ob der einen lokalen Besitzer hat, der einen Supermarkt hat, das ist denen egal. Tendenziell.
Missy K. 90, wie seid ihr zu eurem Job gekommen? Ja, das, wenn ich wüsste.
Das fragen sich die Sender auch.
Das ist ein bisschen schwierig, ich muss die Frage auch nochmal suchen, das können wir, glaube ich, gleich in einem nehmen. Wir hatten nochmal die Aufforderung, ein bisschen über unseren Werdegang zu erzählen. Ja. Ich suche gerade da Prince of Butzers. Butzers, ja, genau. Erzählt doch ein bisschen was über den Werdegang. Also damit können wir natürlich jetzt alleine eine Stunde füllen. Ich versuche es mal kurz zu machen. Wir beide haben die Realschule gemacht, um auch nochmal den Mut zu machen, die jetzt keine...
Zweiter Bildungsweg-Gang.
Genau, so kein Gymnasium und du musst sofort alles im ersten Schritt machen. Ich habe dann erstmal eine Lehre gemacht als Einzelhandelskaufmann.
Fußballschuhe und Trikots verkauft.
Genau, richtig. Bin dann weitergegangen über die Berufsoberschule zur Hochschule, habe da dann meinen Abschluss gemacht und bin dann relativ schnell zu DAZN gekommen. Zwischendrin habe ich natürlich während der Hochschulzeit oder auch eigentlich schon vorher so versucht, erste Schritte im Journalismus zu machen. Also ich mache es wirklich ganz schnell, weil es, glaube ich, auch unheimlich langweilig ist. Und dann habe ich erste Schritte in den Journalismus gemacht, habe dann im zweiten Semester, glaube ich, angefangen zu kommentieren im Radio. Und dann bin ich nochmal ein paar Redaktionen abgeklappert, so im Praktika, ganz normaler Weg. Und bin dann eben irgendwann mit einer gewissen Erfahrung von, ja, was hast du da dann, so 2 Jahren ungefähr, zu meinem jetzigen Arbeitgeber, also unter anderem, ich habe ja mehrere, gegangen und habe dort dann eben kommentieren begonnen. Die Geschichte kann ich ja auch ganz schnell abhandeln, ist sehr inzwischen, glaube ich, ganz gut bekannt öffentlich. Habe irgendwann in meinem Praktikum bei Sky Fritz von Thun und Taxis kennengelernt oder angesprochen und ihn gebeten, dass er mir so das Handwerk eines Kommentators beibringt, was er dankenswerterweise nach Redaktionsschluss und komplett auf seine eigene Zeit getan hat. Und das hat mir sicherlich jetzt auch geholfen, aber das ist so in aller Kürze der Werdegang. Da steckt natürlich ganz viele Nächte, Tage, Arbeit drin, die wir so jetzt gar nicht langweiligerweise aufdröseln
können. Ich mache noch ein paar kleine Einschränkungen. Also erstens, wir haben als Kinder schon immer den ganzen Tag nur Fußball gespielt, sind nach Hause gekommen, haben nur Fußball auf der Konsole gespielt oder Fußball geschaut, haben Videokassetten aufgenommen, jeden Scheiß, haben uns das 100-mal angeschaut, haben auf der PlayStation schon unsere Spiele kommentiert. Also irgendwie war das klar, dass wir irgendwie in dem Berufsmetier irgendwann was machen wollen. Und ich habe dann irgendwann mal entschieden, aus Burghausen, wo wir herkommen, an der österreichischen Grenze, nach München zu gehen, ein Studium anzufangen, was katastrophal gescheitert ist. Habe in den ersten drei Semestern jeweils dreimal Prüfungen nicht geschafft und das in den ersten drei Semestern, irgendwann wurde ich gekickt. Und dann habe ich gesagt, ich mache Sportjournalistik, das Studium, habe das dann eben vorangetrieben. Uli hat irgendwann gesagt, er will das auch machen. Bin dann zu Sky während dem Studium schon Werkstudent gewesen bei Sky, dank meinem lieben Kollegen Matthias Berger, liebe Grüße nach Österreich, der mich damals eben zu Sky die Möglichkeit gegeben hat, da zu kommen. Dann ging es eigentlich von selber. Sky Sport News HD, dann Praktikum davor gehabt, macht noch bei RAN, da schon ein bisschen ein paar Proben gemacht, bei Wolf Fuß dann sogar einen Beitrag vertont, den er meinte, der wäre so gut, den könnte man sofort senden, eine Note 1 bekommen und so weiter und so fort. Und irgendwie dann bei Sky Sport News dann das Angebot von The Zone und so ging es einfach dann hin und her. Also im Endeffekt war das eigentlich klar, dass wir in diesem Bereich was machen wollen. Ehrlich gesagt, mir und ich glaube Uli auch nicht so wirklich, war halt einfach nicht so klar, wie man da jetzt straight hinkommt. Und das ist ja die Frage, die dann auch immer wieder kommt, wie wird man Kommentator? Da gibt es keine Frage, also da gibt es keine Antwort. Also im Endeffekt, wenn du da draußen, Hannes 123, mir jetzt einen Beitrag schickst, der so gut ist, dass ich sage, oder ein Live-Spiel schickst, 45 Minuten, und ich sage, das ist der Hammer, wie hast du das gemacht? Und dann kannst du ein Naturtalent sein, dich davor noch nie damit beschäftigt haben. Wenn das gut ist, wird jemand da draußen sagen, hey, den senden wir sofort. Also das gibt da kein Qualifikationsmuster, das du haben musst. Und so war es bei uns auch. Wir haben einfach, der eine hat den Weg so gegangen, Uli hat dann sehr, sehr früh kommentiert. Ich habe dann einfach früh Beiträge gemacht und so weiter. Darüber dann einfach die Stimme erstmal geschult, bla bla bla. Das, so kam das dann halt irgendwie um fünf Ecken. Aber dass wir irgendwie was in dem Bereich machen wollten, war halt einfach schon immer klar. Und wir haben ja auch schon immer auf der PlayStation kommentiert. zum Leidwesen der Nachbarn, zum Leidwesen unserer Eltern natürlich auch, die immer gesagt, was redet ihr da unten eigentlich im Keller den ganzen Tag? Was übrigens mittlerweile noch immer der Fall ist, wir machen das auf der PlayStation noch immer. Und jetzt mal hat der Nachbar geklingelt und hat gefragt, kann das sein, dass was redet ihr denn die ganze Zeit? Was macht ihr denn da den ganzen Tag? Und dann haben wir ihm erklärt, ja, wir sind Kommentatoren und haben dann einfach ein bisschen gemogelt und haben gesagt, wir müssen üben, das stimmt überhaupt nicht.
Ja, gut, jetzt müssen wir üben.
Wir haben einfach nur unsere FIFA-Spiele kommentiert. Und der hat das irgendwie, glaube ich, nicht ganz verstanden. Aber teilweise ist dann auch schon Tor gebrüllt worden und die Nachbarn sind da gestanden und haben nicht gewusst, was, wo, wer spielt überhaupt. Dabei war es auf FIFA, aber okay.
Ich will übrigens nochmal klarstellen, weil du gesagt hast, im Keller, das war ein eigens für uns aufgebauter Keller, wo wir im Grunde alles hinmachen durften.
Und Computer, durften, auf dem einer Fußballmanager gespielt hat, PlayStation, auf dem einer dann FIFA gespielt hat, aber es war quasi unser Hobbykeller am Ende des Tages.
Nicht, dass jemand denkt, und wir wurden im Keller gehalten oder so.
Nee.
Um gleich mal damit
aufzuräumen. Nee, Kellerkinder, nee.
Aber wir sind zeitlich schon recht fortgeschritten. Seid uns nicht böse. Ich weiß nicht, wie wir damit verfahren, mit allen Fragen, ob wir die dann einfach auf Halde ziehen, irgendwann nochmal in der Woche vielleicht einen Podcast anbieten, je nachdem, wie es auch weitergeht. Ich nehme nochmal eine mit rein, die ich tatsächlich, also wir haben Becker 34, wie ist bei euch beiden das Interesse für den englischen Fußball entstanden? Genau, hierzulande liegt der Fokus ja bei Liverpool doch sehr stark und nie auf der Bundesliga, mit Ausnahme vielleicht doch von Özil bei Arsenal. Ja, genau, also hat sich vielleicht, um da nochmal eine Nuance dazuzugeben, hat sich dann bei uns beiden eben auch intensiviert, nochmal so um die 2010er Jahre, glaube ich, als wir dann auch angefangen haben, sozusagen beruflich das Ganze zu verwursten.
Aber um vielleicht das mit der Bundesliga nochmal aufzunehmen, wir waren eigentlich immer so, dass natürlich wird uns immer, also ich muss sagen, dass dieser Bundesliga-Blick auf die Liga uns eigentlich eher immer nervt tendenziell, dass du immer sagen musst, Gündogan, der bei Manchester City spielt, Özil, der bei Arsenal spielt und so. Also ich glaube, dass der Premier League-Fan mehr ist als nur Bundesliga-Spieler, die da spielen, glaube ich. Euch interessiert ja auch alles.
Ich glaube sogar im Gegenteil, ihr, die ihr uns zuhört, ihr habt wahrscheinlich sogar weniger Bock drauf, dass wir über die Deutschen in der Premier League sprechen, weil
Ihr wollt ja eher wissen, warum Ender Stevens genau. Jetzt Linksverteidiger bei Sheffield
ist. Ihr seid ja tendenziell den Schritt weiter und deshalb seid ihr ja im Special Interest Bereich gelandet und eben nicht bei, ohne denen jetzt was wegnehmen zu wollen, aber den Online-Kollegen, die halt dann sagen, Mesut Özil hatte eine Vorlage und hat 75 Minuten gespielt.
Oder so. Gar nichts und er wurde nach 43 Minuten
ausgewählt. Ja, genau. Ganz interessante Frage, ich glaube, du hast es auch gesehen, auch wenn es inhaltlich, okay, Kepa 17, sorry, auch wenn es inhaltlich schon etwas länger her ist, würde ich mich trotzdem sehr freuen, wenn ihr mal über Sunderland Till I Die sprecht. Ja. Ich habe es letztens gesehen und war total begeistert und bewegt. Was für ein unglaublich bitteres Schicksal die Fans da erleben, Wahnsinn.
Tja, das stimmt. Ja, das ist krass. Also Uli hat mir das auch gezeigt und Uli hat es mal in einem Satz perfekt zusammengefasst. Am Anfang ist es super, super cool und total begeisternd und am Ende hast du das Gefühl, die wollen eigentlich am liebsten gar nichts mehr zeigen und dann wird es ein bisschen gestaucht und schnell. Ich glaube, das trifft es eigentlich ja. So ganz gut.
Also umso erstaunlicher, dass sie jetzt Teil 2
drin. Ja, genau. Also du hast einfach halt gemerkt, die dachten am Anfang, sie steigen wieder auf und können im Fernsehen ihre Geschichte, ihre Erfolgsgeschichte zeigen und erzählen und haben dann gemerkt, oh, das geht in die andere Richtung und am liebsten würden wir jetzt Interviews vermeiden. So kam es mir ein bisschen vor, weil am Schluss ist dann einfach alles sehr eingeschränkt und schnell erzählt. Aber insgesamt ist es natürlich sehr, 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 sehr beeindruckend und ich habe das mega gern geschaut. Und du fieberst natürlich auch mit und dann die Geschichte, als die dann Scouting-Reports durchgehen und dann hat er auf dem Zettel Zlatan Ibrahimovic stehen und du denkst dir, Alter, willst du mich verarschen? Ihr müsst eigentlich froh sein, dass ihr Liga 2 haltet und ihr schreibt Zlatan Ibrahimovic auf die Karte. Ja. Ist schon krass, aber zeigt halt, wie in England das manchmal auch abgeht und aber das alles mal mitzubekommen, also ich habe super gern geschaut.
Ja, das ist
also vor allem auch nicht ganz so durchgestylt wie ja, die von genau, Manchester City. Genau,
da hast du halt
bei Dortmund hast du immer bei dieser Dortmund-Geschichte bei Amazon, da hast du immer die Geschichte so, alles ist super in Dortmund und alles was Negatives wird rausgeschnitten oder nicht erzählt oder so nur am Rande erzählt, damit es halt auch drin ist, aber nicht. Aber bei Sunderland siehst du halt den Abgrund wirklich sehr, sehr lange und dann wird es ein bisschen abgeschwächt, aber du kriegst halt richtig mit, wie es denen einfach das Wasser langsam, aber sicher ins Stadion einläuft.
Ja, und sei es nur anhand der Details in der Erzählung. Ja. Also, das ist ja momentan der Trend, das wisst ihr auch, All or Nothing hat losgelegt mit einem NFL-Team, auch das wird ja peu à peu schwächer, was jetzt so den prinzipiellen Einblick oder Zugriff betrifft. Es ging los mit, glaube ich, Arizona, mit den Wildcats, das war richtig stark, wo du noch wirklich überall warst und es wurde dann auch von Folge zu Folge schlechter. Ich habe null Ahnung von Football, aber die schaue ich gerne, weil ich eben da was erfahre, das ganzheitlich ist, ohne dass ich wirklich den Sport so richtig verstehen muss. Und das haben natürlich Fußballvereine irgendwann mal nachgemacht und das haben natürlich auch jede Plattform hat versucht, das für sich leicht anders anzustreichen. Sind total unterschiedlich gelungen. Auch es gibt auch teilweise nur Sequenzen, die man sehen muss. Und ich glaube auch, und das ist ja das, was Kepa jetzt hier auch schreibt, wenn diese Geschichte sich nicht so gedreht hätte, sprich, die wären im Mittelfeld gelandet, wäre das alles halb so interessant gewesen. Am Anfang Simon Grayson, du bist total nah dabei. Martin Bain ist ja so die Hauptfigur, der quasi der sportliche, ja, der Direktor ist sozusagen, der da sehr sympathisch wirkt, wenn man aber sein echtes seine echte Arbeit kennt. Und ich habe die auch sportlich, das ist ja ganz interessant, weil du kriegst natürlich diesen Einblick erst, wenn die Saison schon zu ist. Und ich habe die sportlich ja begleitet auch, hab die ganze Saison auch immer wieder Sunderland kommentiert. Und dann hast du schon gemerkt, dass also gerade Bane halt eigentlich ziemlicher, wie soll man sagen, ziemlicher Dilettant teilweise war. Ich glaube, so muss man es echt fast sagen, weil auch nur auf sich selbst und seine eigenen Vorteile aus und hat auch, das ging auch richtig eklig zur Sache mit Simon Grayson. Was man ja sogar teilweise in Zwischentönen hört auch von Mitarbeitern dann, da ist, wenn ich mich richtig erinnere, eine in der Küche, die so ein bisschen, die so ein bisschen über, nicht über Grayson schimpft, aber zumindest sagt, ist ja auch erstaunlich, Chris Coleman ist so ein toller Typ. Und dann wird es halt peu à peu weniger. Also das letzte halbe Jahr wird in 2 Folgen abgehandelt.
Davor.
Das erste Achteljahr in 6 oder so. Ich weiß nicht, ich krieg's nicht mehr zusammen, aber auf alle Fälle wird es sehr viel zeitgeraffter, schneller dann rausgefeuert. Aber meine Geschichte ist natürlich gut. Es ist, soweit du es, also die zum Beispiel Jack Rodwell, da kriegt man, glaube ich, einen sehr guten Einblick nochmal. Also, ich glaube, je unterer die Liga, je weniger Aufmerksamkeit prinzipiell, umso sinnvoller sind diese Dokumentationen. Um es nochmal, wir können jetzt nicht den Plot erzählen, schaut es euch an, aber für mich eine der wenigen Dokus, die aus diesem Genre kommen, egal welche Plattform jetzt, dass man gesehen haben müsste.
Ja, aber also gut sind die alle. Also ich finde jetzt nicht, dass du da irgendwo sagst, nee, das kannst du dir komplett sparen. Also ich finde das, also ich schaue es mir gerne an, ehrlich gesagt, weil du kriegst halt immer so ein paar Nuancen mit und schaue mir das lieber an, als irgendein Mist dann irgendwie, was weiß ich, die fünfte Staffel dann von irgendwas. Aber ich habe zum Beispiel City auch gerne geschaut, aber das Herz ging bei Sunderland natürlich mehr auf, weil natürlich weil die Geschichte einfach mitreißender ist. Ist ja klar, City gewinnt alles am Ende des Tages und dann versuchen die halt mit einer Verletzung doch noch irgendwie Spannung aufzubauen. Kriegen sie jetzt noch die Kurve und so? Das ist natürlich eine andere Erzählweise als bei Sunderland, wo natürlich das Wasser in den Keller läuft. Das ist klar, ist logisch.
Ja, also ich finde das überhaupt nicht, so gerade aus journalistischer Sicht, denke ich mir manchmal, die Vereine wollen nicht ein bisschen bescheißen.
Das ist, ja, natürlich.
Und das mag ich nicht. Und das würde ich auch jedem raten, das nicht zu gucken. Aber Sunderland kann man sich wirklich anschauen. Also ihr kriegt, ohne es mitzukriegen, den Verfall mit, sozusagen. Die zeigen euch den Verfall nicht, aber ihr werdet anhand der Erzählweise merken, oh, da brennt es richtig.
Also ich habe zum Beispiel bei Dortmund habe ich nach 3 Folgen, glaube ich, abgeschaltet. Ich habe dann irgendwann einfach so gemerkt, okay, nee, danke, es ist nicht mein Ding. Aber es war trotzdem natürlich jetzt nicht schlecht gemacht oder sowas, auf gar keinen Fall.
Also Joshua Pause ist
das meine ich eben damit, ja.
Aber starker Typ.
Du kriegst ja auch dann, das hat man ja auch mitbekommen, nicht jeden Access. Manchmal heißt es dann einfach so, nee, sorry, das Interview machen wir nochmal neu, was ich so gehört habe im Nachhinein und so. Also ich glaube, dass da einfach das Problem liegt, dass einfach die großen Vereine, dass das PR nehmen und sich denken, okay, da erzählen wir jetzt mal unsere Seite der Geschichte. Und natürlich, wenn da jetzt irgendwas Negatives passiert, dann versuchen wir das in unserer Denkweise darzustellen, logisch. Und bei Sunderland ist die Geschichte halt nicht. Ich glaube, dass da einfach, die waren so, die haben das Geld einfach so gebraucht, dass die gesagt haben, okay, das Narrativ geben wir in eure Hände.
Die dachten mit hundertprozentiger Sicherheit,
die gehen wieder hoch.
Dann seid ihr schön dabei. Genau. Wenn wir aufsteigen.
Weil wir haben wahrscheinlich geschrieben, haben ja für 2 Millionen, alles klar, kriegt ihr die Rechte an dieser Geschichte. Ihr könnt erzählen, was ihr wollt. Und Dortmund, die haben das nicht nötig. Die werden natürlich erzählen, okay, wir geben euch den Access, ihr gebt uns 2 Millionen, aber wir wollen am Ende die kreative Kontrolle über den Output haben. Und dann werden die den Output haben. Und dann wird natürlich am Ende nochmal drüber geschaut von einem Berater oder einem Juristen oder einem PR-Mann, der sagt, nee, also die Geschichte können wir nicht erzählen. Also ihr erzählt jetzt sicherlich nicht, wie Lucien Favre da die Mannschaft gerade stramm macht, sondern das bleibt draußen. Oder zum Beispiel, was ja auch Hans-Joachim Watzke dann gesagt hat, dass er einfach auf der Tribüne den Schiedsrichter angeflucht hat, das war auf Band, aber er ist dann nochmal hochgegangen und hat gesagt, das nehmt ihr nicht, Punkt. Also da ist natürlich dann die Handhabe nicht da, weil natürlich du froh sein musst, dass Dortmund dich überhaupt da reinlässt. Bei Sunderland wirst du mit Sicherheit die Möglichkeit gehabt haben zu sagen, Leute, wir geben euch jetzt 2 Millionen, das sind 30% eures Budgets, überspitzt, ja. Seid froh, dass überhaupt, und dann unterschreiben die wahrscheinlich trotzdem und sagen, ja gut, dann haben wir Pech gehabt.
Ich gehe auch ehrlich gesagt davon aus, dass das dann eine Art Gentleman's Agreement war, dass die gesagt haben, ey, also ihr müsst jetzt bitte nicht den Unfall filmen,
wenn
wir aufprallen. Und dafür aber dann in Aussicht gestellt worden ist, wenn wir halbwegs sortiert sind, dann könnt ihr nochmal mit Staffel 2 kommen. Die wird jetzt gedreht aktuell. Das wird höchst interessant werden. Ich weiß gar nicht, ob die schon gedreht wurde. Das müsste ich jetzt ehrlich gesagt lügen. Oder ob sie aktuell gedreht wird. Also ob sozusagen die abgelaufene Saison war oder die jetzt laufende. Aber das ist natürlich höchst interessant, weil sie sicherlich auch eine Episode sich der ganzen Geschichte widmen können und müssen vielleicht auch, dass man ja dann logischerweise irgendwie einfach den Zuschauer, der jetzt nur Staffel 2 gucken will, einfach irgendwie ein bisschen anbindet. Und wenn ich euch noch einen Tipp geben darf, es gibt ja das gleiche über Leeds, da hatten die natürlich auch, also das ist immer das Erstaunliche. Komischerweise gibt es das eigentlich fast in jeder dieser Serien, die ja eine Saison abbilden, dass du das Gefühl hast, die hatten so einen Muzzle, dass das in der Saison passiert. Das gibt es eigentlich bei jeder tatsächlich. Also es gibt keine, wo du denkst, die verläuft total linear, sondern es gibt immer einen Einschnitt. Leeds, die Bielsa Spygate-Saison Nummer 1, bis sie sowohl, das setzt leicht davor ein, als sie ihn verpflichten, bis hin dann zum ersten Einbruch, den sie unter Bielsa hatten, über Spygate, der nicht so ganz optimal, finde ich, auseinanderklamüsert wird. Das ist dann schon sehr PR-lastig. Da müsst ihr euch ein bisschen was mit anlesen oder erzählen lassen oder so. Aber das können wir, das ist das Schöne. Wir haben ja jetzt Zeit, auch das können wir ja machen. Wir haben den Spaß mitgeguckt. Und wenn ihr sagt, Moment mal, da ist mir was aufgefallen, was ist uns verschwiegen worden, dann können wir euch das ja gerne sagen. Also das lege ich euch trotzdem nahe, die ist auch tatsächlich ganz gut gemacht.
Ja, absolut. Und ich glaube, dann war es das ja auch schon fast.
Ja, wir sind eh schon weit, weit
über der Zeit. Aber jetzt bitte nicht sauer sein für die wir jetzt nicht dran nehmen konnten. Wir haben 1 Minute 15, eine Stunde 15 jetzt fast. Das Problem ist eher, dass wir natürlich ein Kontingent haben. Wir dürfen nicht natürlich ohne Ende senden. Nicht, weil wir das nicht wollen, sondern weil natürlich auch irgendwie technisch da was dranhängt und weil das Ganze natürlich auch noch immer anhörbar sein soll für alle. Und da ist eine Stunde eigentlich immer ganz gut eine Maske. Wir sind eigentlich eh schon drüber. Und hoffe, dass ihr nicht böse seid, dass ihr jetzt vielleicht eure Frage nicht bekommen habt. Das hat nichts damit zu tun, dass die Frage schlecht war oder sonst irgendwas. Wir speichern die. Wir haben ja sowieso eine Woche Zeit und vielleicht könnt ihr noch weitere Fragen stellen und dann nehmen wir die nächste Woche dran. Ja. Also bitte nicht böse sein, auf gar keinen Fall. Das ist nicht persönlich gemeint. Wir sind die wirklich chronologisch jetzt durchgegangen. Dabei, außer die Corona-Fragen, die haben wir zusammengefasst. Aber wir haben jetzt nicht nichts ausgelassen, weil wir sagen, den Typen mögen wir nicht oder die Frage war scheiße oder sonst irgendwas. Sondern es hat einfach nur den Grund, dass wir gesagt haben, wir gehen chronologisch durch, first come, first serve, und die anderen werden mit Sicherheit dran kommen, auf jeden Fall, und bitte nicht böse sein, ihr könnt euch dann auf nächste Woche freuen.
Genau, so ist es. Generell, wir denken natürlich auch darüber nach, was können wir in diesen Zeiten für euch anbieten, um euch eben nochmal in Anlehnung an die Sache ein bisschen die Freizeit zu versüßen, da werden wir uns was überlegen, oder aber, das sei ja immer ganz gerne gesagt an der Stelle, ihr könnt ja mit uns interagieren. Schlagt uns was vor, wenn ihr sagt, hey, wir wollen euch öfter mal im, es gibt es im Übrigen auch noch YouTube nachzusehen, die erste Reaktion auf den vorzeitigen oder vorläufigen Premier League Ban jetzt zum Beispiel, das könnt ihr euch nochmal angucken. Wenn ihr sagt, hey, sowas wollen wir eigentlich irgendwie öfter sehen mit euch.
Da geht ja mal ein Hangout in große Runde.
Mal sehen. Genau, oder irgendwie ein Instagram Live, weil das habe ich ja so gerne, wo wir jemanden von euch dazu nehmen können, wo ihr dann eure Frage direkt stellen könnt. Also uns sind ja jetzt keine Grenzen gesetzt, insofern Hashtag ClickRushFums auf den sozialen Netzwerken. Ihr findet uns jeweils unter @ClickRushFums. Das ist recht dankbar, weil einfach. Und dann könnt ihr uns gerne auch mitteilen, was hättet ihr gerne, was sollen wir machen. Jetzt haben wir die erste Fragenfolge im Kasten. Findet ihr das überhaupt cool? Oder sagt ihr, nee, komm, interessiert mich alles nicht. Wie immer und noch viel mehr jetzt, weil das auch für uns ja ein Neuland ist. Lasst uns wissen, ob ihr es cool findet, ob wir es fortführen sollen oder was wir anstelle dessen machen könnten. So, das war's. Und bleibt bitte gesund, wascht euch die
Hände. Bleibt zu Hause. Ja, das meine ich echt ernst. Bleibt zu Hause. Nicht immer da draußen, dann die Leute da und so weiter. Wir sollen getrennt bleiben. Deswegen gibt es ja einen Podcast. Hört euch den an. Macht's gut, bleibt gesund und ja, wie gesagt, wascht die Hände und kauft nicht so viel Klopapier, ihr Schweine.